This is the Masterpiece, Chris Masters, and you're listening to Wrestling Talk Radio.
Hallöchen, wir sind's mal wieder. Die sich in der Pause befinden, aber trotzdem halt mal wieder die Fresse nicht halten können und da am Wochenende, am Sonntag bei der WWE so eine kleine Veranstaltung war, können wir es uns natürlich nicht nehmen lassen, auch so ein bisschen darüber zu reden. Ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt habt ihr schon zwei Shows, die offiziell eigentlich gar nicht existieren oder so ähnlich, zu hören bekommen oder vielleicht zu hören bekommen, je nachdem. Ich wollte gerade sagen, je nachdem, wo ihr uns hört, weil wir die nur auf YouTube sind, aber ich glaube, das stimmt gar nicht mehr. Ich glaube, die gibt es auch mittlerweile in den gängigen Podcast-Dingern, müssten sie auch drin sein. Zumindest bei New Japan Dominion, wenn ich dabei keinen Mist gebaut habe. Wenn ihr das hier gerade als Podcast hört, dann hat mein erster Gast alles richtig gemacht. Guten Abend, Leo.
Es ist interessant, dass du das so sagst, ja. Ich bin mal gespannt. Erstmal wollte ich natürlich sagen, es ist krass, wie wir uns selber eigentlich mal wieder nicht treu bleiben, ne? Sondern nach und nach unsere Grenzen wieder aufweichen. Aber das ist ja eigentlich nur zum Vorteil von euch. Von dem her will ich ja keine Beschwerden hören. Ja, und das ist tatsächlich korrekt, ne? Ich bin echt gespannt. Ich habe es mir fest vorgenommen für morgen. Und ich kriege das ziemlich sicher hin, weil ich bin eine Maschine. Auch wenn ich manchmal im Tennis verliere, was sehr bitter war.
Ja. Heute, also wir nehmen schon Mittwoch am früheren Abend, späten Nachmittag auf, je nachdem, in welcher Zeitzone ihr euch gerade befindet. Später am Abend wird auch noch Slammiversary mit Sven und Nicole aufgenommen. Das wird es dann nächste Woche geben. Und wenn es da denn nicht Podcast-Reife erreicht, dann ist der Basti schuld. Damit ihr auch genau wisst, an wen ihr euch wenden müsst.
Man muss ja jetzt auch mal ganz ehrlich zugeben, das ist eigentlich ein klares Ding. Ne? Ich meine, es ist Basti.
Sorry. Ja.
Der beweist ja in Quizspielen schon, wie gut er sich was merken kann.
Ja, das ist durchaus richtig. Ja, auf keinen Fall irgendwelche Schuld an irgendwelchen Veröffentlichungsproblemen hat der zweite Gast, weil er da überhaupt nicht involviert ist und wahrscheinlich auch ganz froh drüber ist. Guten Abend, Stefan.
Ja, hallo, liebe Liebenden. Stimmt, ich mache nichts, ich bin hier nur da und kann meine Fresse nicht halten. Also, das klingt ganz gut für mich.
Ja, wie geht's euch denn so? Ja, nicht alle auf einmal, bitte.
Ja, ich habe im Tennis verloren. Wie soll es mir gehen? Mir geht's scheiße. Und jetzt muss ich auch noch über so eine Grützenshow reden. Nö, ansonsten geht es mir ganz gut. Ich bin halt ein Sommermensch. Und ja, drum finde ich das gerade ganz geil. Mit der Sonne und so.
Oh. Ja. Stefan, du auch ein Kind der Sonne.
Ja, zu warm ist auch nichts. Bei uns in Deutschland ist es so, das geht ungefähr bis 30 Grad, halbwegs normal, und dann wird es einfach zu schwül und dann ist es einfach nicht zum Aushalten. Und momentan kämpfe ich auch noch mit ein bisschen einem Kater von gestern. Und ja, das...
Oh, hast du mal einen schönen Dienstagabend einen reingeschäppert?
Ja, einer meiner besten Freunde ist 40 geworden und... Ja,
hat es mal wieder geschmeckt.
Ja, bis um vier haben wir gesoffen und um halb sieben bin ich an meinem Radl schon wieder 8 Kilometer heimgefahren. Also frage nicht wie.
Boah.
Schöne Gorsmas.
Schöne Gorsmas. Die habe ich tatsächlich auch letzten Mittwoch. Schöne Gorsmas. Mein Gott. Haben wir wieder gelacht.
Und mein Lieblingstier gegessen, ein Spanferkel.
Ah, das stimmt. Stimmt. Ja, wir grillen heute noch. Glaube ich. Keine Ahnung, ich bin nicht so in den Planungen involviert. Ich weiß nur, dass ich um 7 da sein muss.
Ich dachte, du machst heute noch was anderes. Hast du vorher
gesagt? Ja, das ist ja dann wahrscheinlich die Belohnung. Also das ist ja immer so, man überlegt ja, ne? Man taktiert da ja.
Deshalb müssen wir uns heute hier ranhalten, weil wenn
die ein, zwei Mal, die ich das noch kriege, ja, das wollte ich noch sagen.
Wenn Leo nicht rechtzeitig da ist, dann ist er nämlich der, der auf den Grill kommt. dann ist er ein richtig heißes Würstchen. Ja, Extreme Rules. Mit dem schönen Titel Die Horrorshow. Wie aktuell üblich im Performance Center wurde das Ganze zumindest teilweise, vielleicht, man weiß es nicht so genau, live uns in die Wohnzimmer und wo auch immer wir es sonst gucken, geliefert. Und ja, wir hatten auch wieder einen kleinen Kickoff, bei dem es auch ein Match gab. Das kurz und knackig, ich glaube ungefähr 8-9 Minuten, Kevin Owens gegen Buddy Murphy. Heißt er jetzt eigentlich Buddy Murphy oder heißt er nur Murphy aktuell? Ich glaube, irgendwo hatte ich Buddy Murphy gelesen, aber wenn das bei Cage Match war, kann man sich eh nicht drauf verlassen, weil nach Cage Match haben auch die Viking Raiders wieder die WWE Tag Team Titel und haben die in einem Non-Title Match nicht verteidigen müssen am Montag. Ja.
Sachen gibt's.
Ja, hat mich auch gewundert, vor allem, weil ich die Show gesehen hatte und gedacht habe, wenn das die Viking Raiders waren, dann waren die echt zu lange in der Sonne. Und haben ordentlich abgenommen. Aber naja. Gut, das ist ein anderes Thema. Ich glaube, wenn hier bei den Ergebnissen irgendwer falsch drin steht, dann kriege ich das noch mit. Ja, Ergebnisse. Gucken wir mal. Denn Extreme Rules, WWE, Pay-Per-View heißt natürlich auch wieder Tippspielzeit. Ja, danke Vodafone, die mir am Wochenende gesagt haben, ach, komm, mit Internet ist nicht ganz so wichtig. Ja, hat das Tippspiel sonst ohne mich stattgefunden. Gott sei Dank hatte ich es fertig, bevor der Ausfall kam. Sonst hättet ihr auch nicht tippen können. Ja, 7 Matches gab es eigentlich zu tippen. Von denen, jetzt muss ich kurz überlegen, den Barfight hatte ich mit drinne, weil der irgendwo, ich gucke mal, ich weiß gar nicht mehr, wo ich mal gucke, mit den Matches und da wurde der mit aufgezählt, dass der stattfindet. Ich kann jetzt nicht mal genau sagen, ob der überhaupt angekündigt war, so richtig.
Nee.
So richtig offiziell nicht, ne?
Es wurde zwar zu einem, die Herausforderung gab es zu einem Barfight, aber es wurde nie verkündet, dass es bei Extreme Rules stattfinden sollte.
Ja, dadurch hat der schon mal nicht, da das nicht bei Extreme Rules stattgefunden hat, sondern erst am Freitag bei SmackDown passiert, ist das denn schon mal rausgefallen? Da waren es dann nur noch 6 Tipps, die möglich waren. Dann hatten wir ein US-Title-Match, das stattfinden sollte und nicht stattgefunden hat, weil der gute Apollo Crews nicht in den Ring steigen durfte. Da waren es dann nur noch 5. Und ja, eins der Matches hatte dann ein Ende, was keiner getippt hat, wodurch nur noch 4 Matches übrig waren, die dann auch von sehr vielen Leuten richtig getippt wurden, nämlich genau von 24 Leuten. Und ich verkneife mir jetzt einfach mal alle 24 vorher zu lesen. Wir müssen ja heute Zeit sparen.
Was hat denn keiner richtig gehabt?
Das Damen-Match von Raw.
Ah, okay.
Die Asuka.
Krass. Ja. Weil keiner No, ja gut.
Das ja, ich hatte beim iPhone iMatch No Contest drin.
Oder falls jemand, ne, kann ja sein, ich habe jetzt nicht nachgeguckt bei jedem, falls jemand da den No Contest, also unentschieden sozusagen drin hatte, hat halt derjenige dann woanders einen Fehler drin gehabt. Aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass da einfach keiner das hatte, von daher.
Ja, aber der Jan hat sich dann natürlich mal wieder den Easy Way outgenommen und ist sich halt nicht sicher. So ist es halt bei uns im Wrestling Talk Radio. Wir versuchen schon immer gut zu sein, aber am Ende, ne, fehlt's halt.
Ja.
Typisch. Aber das lebt ja unser Chef so vor. Boah, nee, doch, das darf ich nicht. Dann kriege ich wieder Ärger.
Ja, das ist möglich. Die Gesamtwertung aktuell führt der Macho Man Fan mit 156 Punkten an. Und dann haben wir drei Leute mit 153 Punkten, Munich Styx und Patrick 112, die jeweils nur deshalb unterschiedliche Plätze haben, weil sie unterschiedliche Tagesspielsiegerpunkte haben.
Der Patrick ist bestimmt bei der Feuerwehr.
Naja, zumindest irgendein Notruf, ne?
No.
Ich glaube, wenn du bei uns 112 willst, kannst du alles kriegen, was...
Ja, ich glaube, mittlerweile haben sie das eh so generalisiert, oder? Rufst du an, da kommst eh immer beim gleichen Bums raus.
Ja. Ja, es gibt halt so die 19222, die es für in Bayern zum Beispiel für einen Rettungsdienst gegeben hat, gibt es ja in dem Sinne nicht mehr. Und das kann man jetzt alles unter der 112 erreichen.
Ja, ich würde einfach die 110 anrufen, die sagen mir schon, was zu tun ist.
Wir sind für 110, wir sind für jeden Spaß zu haben. Wir kennen es nicht.
Ja. Ja. Tippspiel, ne? kicktipp.de/WTR. Nächste Pay-Per-View müsste SummerSlam sein, wenn nicht noch zwischendrin vielleicht heute Abend was bekannt gegeben wird. Da soll es ja ein großes Announcement von William Regal geben. Die Spekulationen sind sehr hoch, dass es irgendwas mit einem Takeover zu tun hat. Kann natürlich passieren, dass der Takeover vielleicht noch vor SummerSlam stattfindet. Dann ist das dementsprechend das nächste Tippspiel.
Oder es könnte auch das Titelturnier sein für einen North American Title.
Ja, von dem ich irgendwo eine News gelesen hatte, darüber auch wir beim New Japan Podcast kurz geredet hatten, dass es da mit dem Doppeltitelträger besser geregelt haben, nur um dann am selben Abend dann noch die Show zu sehen, beziehungsweise die kam ja ein Stück, wir können sie ja mal erst ein Stück später sehen, auf jeden Fall da dann zu sehen, nee, die News mit dem North American Titelturnier war wohl mal wieder ein, ja, wenn man fies ist, würde man jetzt sagen, so ein Melzer. Da hat mal wieder einer den Melzer oder den Alvarez oder ja, den Wrestle, wie heißt die, Wrestle Votes? Immer auf Twitter?
Kann sein, ja.
Ja, egal, oder ne, einen der anderen Spielunken hat da wieder einen gepult. Kickoff hatte ich eben gerade schon erwähnt. Kevin Owens gegen Herrn, vielleicht Buddy, auf jeden Fall Murphy. Möchte einer da zu groß was sagen?
Ja, ein schönes Match war es schon. Also ich sehe ja Buddy Murphy oder Buddy oder wie auch immer, sehe ich ja unheimlich gerne. Ich weiß nicht, was bei ihm noch fehlt, dass er den ganzen Durchbruch schafft, aber ja, aber das Match war wirklich gut, hatte mit knapp 9 Minuten eine schöne Zeit. Dass Owens hier gewinnt, ist eigentlich ganz klar. Und ja, hat mich gefreut, beide zu sehen.
Ja, das ist...
Ich würde noch kurz was zur generell. Ich finde, auch bei der Pre-Show ist das krasse. Das habe ich mir nämlich da gedacht. Da fehlen die Fans, finde ich auch ganz schön. Weil es verliert irgendwie diesen Charakter der Pre-Show, so wie man das... Also ich war ja nie so ein Fan der Pre-Show, aber dieses, man ist in der Arena, man hat dieses Expertenpanel und im Hintergrund füllt sich langsam so die Halle. Also was ja immer so diesen Pre-Show-Charakter hatte, der fehlt eigentlich so komplett. Also logischerweise. Das ist eigentlich auch selbst für die Pre-Show eigentlich ganz schön schade. Das ist eigentlich das, was ich mir, während ich das so kurz angeguckt habe, was ich mir da gedacht habe dazu.
Ja, aber viele sagen auch immer, das ist ja das Schlimme an der Pre-Show, dass die Halle mehr oder weniger halb leer ist und die Leute irgendwie gemütlich reintuckern, während die anderen im Ring
worken. Aber der das doch ernsthaft sagt, der hat doch die Sinnhaftigkeit einer Pre-Show stellt. Also der hat das, glaube ich, nicht verstanden, meiner Ansicht nach. Also drum heißt es ja Pre-Show, oder? Also das ist ja mehr oder weniger die Vorschau zum einen im Fernsehen, falls noch jemand kaufen will. Und in der Halle würde ich ja so ein bisschen als Aufwärmen mehr oder weniger für die Leute, die schon da sind und so weiter und so fort. Aber gut, da kann man natürlich auch drüber streiten. Aber ich fand das eigentlich immer, also sag ich mal, keine Ahnung, so finde ich selbst die, also ich finde die P-Show am Ende eigentlich einfach nur sau langweilig. Keine Ahnung. Also weißt du, du könntest genauso sagen, das Match wäre jetzt innerhalb der Show und dann wäre auch nicht viel anders. Aber wir wissen ja, dass die Pre-Show andere Gründe hat bei der WWE. Wollte es nur mal loswerden.
Da die ja auch auf unter anderem YouTube, Facebook und wahrscheinlich überall, wo Videos abspielbar sind, läuft, ist das natürlich auch immer so ein bisschen so ein Werbeding.
Fragen mich wirklich, wer da echt so ist und es sieht und sich denkt, ah Mensch, jetzt kaufe ich mir das aber mal noch und gucke mir das an. Ich meine, da würden mich mal Zahlen interessieren. Aber sie würden es ja wahrscheinlich nicht machen, wenn es sich nicht lohnen würde.
Ja, wahrscheinlich. Die eigentliche Show beginnt dann mit dem SmackDown Tag Team Titelmatch. Bei SmackDown wurde dann auch erstmal, beziehungsweise ich glaube kurz vor SmackDown wurde dann klar, dass das Match auch auf die Pay-Per-View-Card schafft. Und bei SmackDown wurde dann auch festgelegt, was für eine Stipulation das wird. Denn irgendwo, das habe ich jetzt schon wieder vergessen, konnten wohl Leute abstimmen. Und da war Cage-Match und Table-Match so nah beieinander, dass es dann bei SmackDown ein Entscheidungsmatch gab. Ja.
Also, ist, wie sagtest du, das japanische Bar hatte das Match bei SmackDown irgendwie gewonnen und durfte dann die Dinge bestimmen. Die Stipulation.
Ich glaube, Cesaro gegen Big E.
Ja, irgendwie so. Match.
Ja. Ja. Ja, und da haben sie sich wohl richtig entschieden, indem sie Tables Match gewonnen haben. Genommen haben, weil sie das auch gewonnen haben. Und nach gut 10 Minuten hatten wir dann neue SmackDown Tag Team Champions, Cesaro, Shinsuke Nakamura. Wie ich es irgendwo, ich glaube, bei den Superstar der Woche Nominierungsphase die Bar der aufgehenden Sonne genannt habe. Ja. Leo.
Ich muss, also finde es schade, wenn ich so die Card betrachte, finde ich schade, dass sie nur 10 Minuten bekommen haben, finde ich. Einfach, weil ich fand, dass da ein bisschen mehr drin gewesen wäre. Ich fand tatsächlich, muss ich sagen, in real time diesen Spear von Big E ziemlich geil, weil ich so 3 Sekunden überlegt habe, Alter, war das jetzt so genauso geplant, so was da war logischerweise. Aber alter Schwede, so, weil der Tisch ja so ein bisschen verrückt stand, das fand ich ziemlich geil. Und ich freue mich natürlich immer, wenn Cesaro einen Titel gewinnt. Es ist natürlich irgendwie bei Cesaro fast schon ein bisschen tragisch, dass es nie so höher ging oder geht. Aber der Mann ist jetzt schon so lange so konstant bei der WWE dabei und ist immer wieder in irgendeiner Art und Weise zumindest TV-relevant oder oft. Und das freut mich absolut. Und sagen wir mal so, da das fand ich noch sehr, also ich fand es sehr ansprechend. Ja, also da hätte es mich jetzt auch nicht gestört, wenn das 15 Minuten oder 20 Minuten gewesen wären. Mhm. Ja.
Wobei, ich glaube, bei Tables-Matches ist es oft immer so das Problem, um die Tables sozusagen so rumwirken. Da werden lange Matches oft ein bisschen schwierig.
Ja, ich finde halt, sie haben das, also wie gesagt, genau, also so für so ein Tables-Match, genau solche Situationen wie dieser Spear, wo du so kurz, boah, wäre der jetzt nur ein bisschen weiter rechts gestanden, wäre es vorbei gewesen, so. Also ich, wie gesagt, und ich glaube auch, dass besonders mit Shinsuke, Kofi, Cesaro, mit der Paarung und Big E darf man ja eigentlich nicht ausnehmen, weil der schon auch eine krasse Flexibilität hat. Da wäre schon auf jeden Fall was drin gewesen, weil die halt auch alle was drauf haben.
Ja, das ist definitiv richtig. Und das Finish mit der Powerbomb vom Top Rope nach draußen durch 2 Tische,
ja,
das war dann auch so, na, yo. Da muss man, selbst wenn es jetzt kein Tables-Match wäre, Kofi steht nicht mehr so schnell auf. Das Ding war da denn durch. Ja, Stefan.
Der Stefan schnauft.
Ja, sei froh, dass ich schnaufe, weil sonst erlebe ich noch. Da hat wohl Deben Dudley die falschen Tipps gegeben. Weil war ja im Kickoff dabei, dass New Day sich von Deben Tipps geholt hat, wie sie das Match gewinnen, und ja, scheinbar nicht. Match war hervorragend. Es hat mir ganz gut gefallen. Die Finish-Sequenz mit der Powerbomb war hui, hui, hui. Also Kofi ist da ganz schön durchgeschossen. Und ja, dass jetzt Cesaro wieder einen Titel hat, freut mich auch. Und Nakamura sowieso. Die Frage ist, wann den Titel halt New Day wieder zurückbekommen. Weil gefühlt dauert es nur noch 4-5 Wochen, bis sie ihn wieder zurückhaben. So wie halt, ja, wie sagt man da bei Charlotte Flair immer so ist, dass sie den Titel verliert und dass sie ihn sofort wieder zurückbekommt. Und so ist es bei New Day irgendwie auch. Und mal schauen, wie lange es geht. Aber ich hatte beim Match ordentlich Spaß. Sicher mehr Zeit. Wäre schön. Fand kein Match zu lang oder zu kurz. Also war zufrieden.
Gut. Ich weiß gerade nicht, ob man mich noch hört.
Natürlich.
Natürlich hört man nicht. Was du denn zufrieden, Jan?
Ja, war ich. Mir zeigt nämlich gerade Skype schlechte Verbindung an. Und ihr wart bei mir, zumindest Stefan, ab und zu mal ein bisschen abgehackt.
Also ich habe den Stefan top gehört. Gut, also liegt es wahrscheinlich an dir, Jan. Ja.
Ja, ich war voll zufrieden mit dem Match. Ich freue mich immer, wenn Cesaro einen Titel gewinnt. Shinsuke sowieso. Und mal sehen, ob da außer New Day demnächst mal noch ein anderes Team da ist, was vielleicht mal einen Tag Team Titel antreten kann.
Das ist ein bisschen rocked.
Ja, bei SmackDown ist ja im Moment nicht so viel. Was ja unter anderem daran liegt, dass die Forgotten Sons, die wohl auch mal im Tag Team Titel geschehen, eine Rolle hätten spielen sollen, sagen wir es mal so, teilweise selbstverschuldet aus dem Programm genommen wurden. Ziggler und Rudolf, also Rudolf, ne, Ziggler Hood, sind bei Raw. Die Usos sind halb kaputt. Dann hast du noch Miss und Mosen, bei dem man auch nicht weiß, ob die jetzt regelmäßig im Tag-Team bleiben. Und dann sind es, glaube ich, noch die Luchas, oder? Ich glaube, das war's dann.
Ich überlege jetzt gerade,
so viel wie Machine, die hätten wir auch noch. Aber die haben wir beide schon eine Weile nicht mehr gesehen. Und da sind auch die News aktuell, dass wahrscheinlich oder die Möglichkeit da ist, dass wir Otis im Moment erstmal nicht sehen, weil der zu viel mit Mandy rumgehangen hat. Ja. Und da wohl einige, die oh Gott, ich überlege gerade, wer alles mit bei war. Es waren wohl einige Damen, die irgendwo einen Ausflug auch mit dem Schiff gemacht haben und da sind im Moment so die Gerüchte, dass da irgendwo vielleicht eine Quarantäne nötig jetzt geworden ist und dass Otis halt auch mit da immer so ein bisschen mit abgehangen hat während der Shows. Ist denn auch, dass entweder weil er mit ihr abgehangen hat, er im Moment erstmal nicht, weil sie nicht da ist, die gute Mandy, oder halt, weil Mandy nicht da ist und man Otis halt jetzt nicht auf einmal da alleine rumgeistern lassen will ohne Mandy. Ja. Also eigentlich haben wir ein paar Tech-Teams, nur sind die teilweise gerade unabkömmlich. Sagen wir es mal so.
Ja, es ist halt auch die Situation momentan. Wenn halt irgendjemand ein, ja, wie sagt man, also ein Kontakt oder was hat, ein Verdachtsfall, dann wird halt komplett gleich rausgeschrieben und nicht mehr ins Fernsehen rein, so wie auch am Montag Ric Flair, dessen Frau ja Corona hat, oder ja, Corona-Infektion hat, und er war halt auch nicht mehr da, ist ja komisch, dass es immer geschimpft wurde, man steckt sich bei der WWE an und er hat sich natürlich zu Hause angesteckt bei seiner Frau. Oder seine Frau hat es.
Mindestens der Verdacht besteht. Ja, Lana wohl auch, oder zumindest ist es bei ihr der Verdacht, weil es bei ihr die Eltern erwischt hat.
Und Rusev?
Und Rusev auch, weil der halt auch mit den Eltern abgehangen hat.
Obwohl sie geschieden sind, komisch.
Ja, obwohl sie geschieden sind. Vielleicht hat er halt einen guten Draht zu seinen Ex-Schwiegereltern, man weiß es nicht. Ja, und ich glaube, da war die Verbindung. Lana, ich glaube auch die gute Liv Morgan, Mandy Rose und ich glaube auch Sonja, die haben wohl alle, also mindestens zu viert wohl, ich glaube, so irgendwie sogar einen Angelausflug oder sowas gemacht. Ja, was halt vier Frauen so gerne mal am Wochenende oder so tun. Angelausflug. Ja, und wenn dann halt bei einer der Verdacht besteht, dann lässt man halt erstmal alle raus. Das ist schon gar nicht so unvernünftig, möchte man mal sagen. Ja, Damen. Machen wir doch mal mit denen weiter. Bailey und Nikki Cross. Und ja, Bailey gewinnt am Ende mal wieder relativ deutlich in einer Heel-Art und Weise, aber für mich schon wieder überraschend am Ende, wie deutlich, da sie erst bei SmackDown die gute Nikki Cross in einem Tag Team Match gepinnt hatte. Da habe ich eigentlich schon damit gerechnet, dass irgendwas anderes hier passiert. Vielleicht nicht unbedingt ein Titelwechsel, aber dass diesmal vielleicht beim Cheaten irgendwas daneben geht und Nikki zumindest durch die DQ oder sowas gewinnt. Aber ja, am Ende schafft es halt Bailey, sich mal wieder durchzusetzen. Und ja, viel ist jetzt da auch nicht mehr übrig. Den Blow-Off zwischen ihr und Sascha sehe ich auch noch nicht. Jetzt hoffe ich mittlerweile, dass die gute Shayna vielleicht sich mal so denkt, ach, so ein Stücke Bailey kann man sich ja auch mal gönnen.
Stefan. Ich glaube eher, dass Shayna sich ein Stück Kairi nimmt und so Kairi rausgeschrieben wird, weil es immer noch heißt, dass sie jetzt demnächst weg sein sollte. Aber was da Kairi vor 3 Monaten schon geheißen hat.
Ja, da Kairi wohl ihr letztes Match am Montag hatte, wird das schwierig.
Ja, aber soweit ich weiß, wurde ja gestern oder Montag wurden ja 2 Raw-Folgen aufgezeichnet.
Ja, die haben ja noch 2 Wars getaped. Kann natürlich sein, dass da noch mal ein Match ist ja. Richtig, ja.
Ist halt, Bailey ist halt, wie man es früher schon kannte, das klassische Heel-Booking, dass sie Titelmatches halt gewinnt und richtig dreckig gewinnt und normale Weekly-Matches halt pauschal verliert. So wie jetzt gegen Kylie am Montag bei Raw. Und ja, ich finde jetzt mittlerweile finde ich sehr gut, was man mit Bailey macht. Sie wurde ja mehr oder weniger nach dem Heel-Turn im Oktober was vergessen. Und ja, jetzt bekommt sie ordentlich Aufmerksamkeit. Und ich finde ihr Heel-Gehabe, finde ich, mir gefällt es eigentlich. Ich weiß, Jan, du magst Sasha Banks nicht. Aber mich stört es nicht. Und ich finde beide hervorragend. Und ja, das Match war auch okay.
Ich finde es halt ehrlich gesagt einfach sau langweilig. Also das ist eigentlich so alles, was ich dazu sagen kann. Also, mich holt es einfach null ab. Mich juckt es wirklich einen feuchten, weiß Gott was, ob jetzt was Bailey, Sascha treiben irgendwie. Ich kann jetzt gar nicht mal sagen, warum, aber irgendwie holt es mich überhaupt nicht ab. So, das ist so, die beiden so sind jetzt so ein bisschen fies. Die Bailey versucht jetzt einen auf fies. Und ja, ne, und dann Nikki Cross, keine Ahnung, ist halt irgendwie auch da. Also mich holt es halt irgendwie, die ganze Situation irgendwie holt mich irgendwie minus ab. Das muss ich echt ehrlich zugeben. Weil dann sind sie auch irgendwie in beiden Matches sind sie auch noch drin und sie haben gerade eigentlich eine brutale Aufmerksamkeit und sie sind ja mehr oder weniger gerade Bayley und Sasha Banks somit die Aushängeschilder in Anführungszeichen, aber sie jucken mich einfach nicht. Ich kann dir gar nicht sagen, woran das liegt so. Das wäre vielleicht bei anderen anders, aber irgendwie kauft doch auch keinem, also irgendwie kaufe ich einfach nach Bayley oder kaufe ich einfach nicht ab, dass sie jetzt der fieseste Bösewicht ist. Irgendwie, das funktioniert bei mir einfach nicht. Da würde ich so sagen, ach komm, klopf ihr auf die Schulter, geh weiter in deine Ecke spielen. Keine Ahnung.
Du siehst halt das Gute im Menschen. Du bist halt
ja, genau.
Noch ein bisschen naiver als wir.
Ja, aber mir fehlt aktuell bei den Frauen, da fehlen mir, ich weiß nicht, wenn ich mir anschaue, wer auf der Karte drauf war von den Frauen, boah, naja.
Dir fehlt einfach Caitlin. Gib's zu.
Ja, Caitlin, aber mir fehlen tatsächlich, ich kann dir gar nicht sagen, irgendwie, es juckt mich einfach nicht. Das ist so böse, das klingt. Ich glaube auch nicht, dass es dass das zielführend ist, wenn Bayley jetzt dann noch unendlich weiter den Titel hält. Irgendwann wird es halt gegen Sasha gehen. Das ist ja auch schon so vorherbestimmt, dass es eigentlich auch schon wieder langweilig ist. Naja. Aber das dürfen andere Leute ja gern anders sehen. Aber für mich ist es so meh.
Ja. Gut, Bayley gegen Sasha, das haben wir eigentlich schon vor einem Jahr erwartet mittlerweile. Spätestens, ja, eigentlich sogar sind es bei 2 Jahren, ne? War ja schon im 2018, dann haben sie es doch irgendwie noch bis letztes Jahr durchgezogen, wo sie den Tag-Titel gewonnen haben, wo man dann dachte, vielleicht schon eigentlich schon damals in der Elimination Chamber, dass es da explodiert. Dann haben sie die Titel gewonnen. Ja gut, nach WrestleMania haben sie dann erstmal bockig zu Hause rumgesessen. Zumindest teilweise. Ja, und eigentlich so warten wir seitdem immer noch, dass es die große Implosion kommt. Das ist auch so ein bisschen so die Never-Ending-Story. Von wegen, ne, die WWE kann kein Langzeit-Booking. Das hier ist eine Fehde, bei der ich mir wünsche, dass die vor einem Jahr schon geendet hätte. Sie geht immer noch. Ja, ebenso, wo Stefan auch nochmal das Kyrie nochmal angesprochen hat, irgendwie war mir so, dass am Montag es hieß, nachdem Kyrie Bayley da gepinnt hätte, dass sie irgendwie nächste Woche ein Match gegen Bayley, ein Singles-Match vielleicht sogar um den Titel kriegen würde.
Boah, keine Ahnung.
Da war mir eigentlich so gewesen und dann kam halt die Newsmeldung, dass Kyrie jetzt ihr letztes Match hatte, wo ich so gedacht habe, hatte ich mich da jetzt getäuscht und das Match war jetzt schon ihr letztes und ich habe das falsch verstanden, dass sie nochmal ein Match gegen Bayley kriegt. Egal, wir werden es sehen. Am Montag sind ja wohl auch wieder die Damen bei Raw. Nicht ganz unwichtig, denn da wird es dann die Auflösung vom Match von später geben. Vom anderen Damen-Match, über das wir nachher noch reden. So, jetzt muss ich kurz überlegen, war das jetzt die Stelle, wo eigentlich das US-Title-Match kommen sollte?
Das ist korrekt! Mit My Man MVP on the top!
Ja. MVP ja schon seit ein paar Wochen hat er den US-Titel mit sich rumtragen, da er ja auch den neu designten US-Title sozusagen vorgestellt hat. Und eigentlich sollte es das Match gegen Apollo Crews geben, was bekannterweise nicht stattgefunden hat, weil offiziell storyline-technisch Apollo Crews keine Ringfreigabe gekriegt hat, weil der böse Bobby Lashley ihn zu hart im Full Nelson hatte und Crews noch nicht richtig fit ist. Ja, MVP hat sich dann selbst zum Sieger erklärt und hat den US-Titel, den er halt mitgebracht hat, auch wieder mitgenommen.
Und also ich würde ganz Segment des Abends, brauchen wir gar nicht drüber reden. Also wirklich einfach von vorne ein bisschen ein geiler Typ. Der Kerl war vor 15 Jahren ein geiler Typ, er ist immer noch ein geiler Typ.
Ja.
Also, ey, ich feier's total.
MVP so für Leben. mich, bisher auch wahrscheinlich einer der Kandidaten, wenn es ums Jahresend, um die Jahresendwertung geht, für Aufsteiger des Jahres. Von jemandem, der eigentlich nur noch mal ein letztes Match in der WWE haben sollte, um dann seine Karriere zu beenden, zu einem der Fixpunkte bei Raw, der gerade dabei ist, vielleicht einen größeren Heel-Stable zu gründen, den guten Bobby Lashley wieder in den Main-Event relevant gebracht hat, oder Relevanz mit.
Ist jetzt eigentlich Lashley Shelton Benjamin da dabei, oder nicht?
Ich glaube, ja. Ich glaube, okay. Bei War, das war offiziell, dass er da jetzt mit rein ist. Shelton Benjamin, neuer 24-7-Champion, am Montag geworden. Ja, es gab ja mal die Gerüchte, dass Apollo Crews vor einem Heel-Turn steht. Da war er auch so ein Kandidat, der da mit in den Stable reingeht. Das sehe ich jetzt im Moment noch nicht. Gut, jetzt muss Apollo Crews erstmal wiederkommen. Was genau bei ihm ist, so richtig wissen wir es nicht. Es gibt wie immer die Gerüchte, wenn aktuell irgendwer nicht auftreten kann, warum auch immer, ne, ist halt erstmal, dass es halt an Corona liegt. Das ist immer so die erste, was dann die meisten auch einfach akzeptieren und sagen, ja, ja, wird schon, weil ist ja so. Aber ja, es scheint im Moment so, als ob Apollo vielleicht noch eine Weile ausfallen könnte. Dafür haben wir dann so ein bisschen so als Ersatz dafür dann am Montag den guten Mustafa Ali wiedergesehen, der jetzt vielleicht da so ein bisschen einen Ersatz-Apollo abgibt.
Yay!
Ali-Polo!
Was ein Comeback, Alter. Mir waren die Haare zu Berge gestanden.
Ja, da muss man halt sagen, da fehlt's Publikum.
Doch, doch keine. Ja, genau. Wenn der gekommen wäre, dann hätte das Publikum aber mal explodiert.
Der kommt beim Publikum schon ganz gut an. Aber es ist halt im Moment wirklich so, das habe ich auch bei Slammiversary festgestellt von Impact, was ich mir angeguckt habe am Montag, nachdem ich Extreme Rules geguckt habe. Back to back, beide Shows. Ich hatte einen echt guten Tag am Montag. es ist halt im Moment so Sachen wie Comebacks, Leute, die neu kommen, das ist im Moment halt, also Perlen vor die Säue ist halt noch freundlich ausgedrückt. Das ist halt, ja, halt wirklich mistig. Und leider auch sehr, sehr schade. Also Slammiversary wäre wahrscheinlich nochmal 3 Punkte stärker gewesen, wenn man Publikum gehabt hätte zum Beispiel. Alleine für die Leute, die zurückgekommen sind, beziehungsweise ihr Debüt gegeben haben bei der Show. Ja, das merkt man halt auch immer, wenn irgendwer wieder auftaucht oder sowas, auch bei den WWE-Shows im Moment. Sind so immer so, ja, ach, guck mal, der mit Publikum, die würden da vielleicht auch teilweise ein bisschen mehr Impact dem Ganzen geben. Aber ja, können wir aktuell nicht ändern und ja, so wie es in den USA aktuell läuft, wird das wohl auch noch eine Weile so bleiben. Ja. MVP natürlich nicht der neue US-Champion. Auch wenn das so eine Feinheit ist, die der ein oder andere im Internet anscheinend nicht verstanden hat. Dass, ja, wenn jemand sich selbst zum Sieger erklärt, er nicht automatisch auch einen Titel gewonnen hat, nur weil derjenige es sagt. Aber hey. Ja.
Leo sagt mir sicher auch, dass er gut Tennis spielen kann und stimmt's nicht.
Naja. Aber ich sag, also wobei ich auf jeden Fall bleibe, ist definitiv, dass MVP genau in der Position, in der er jetzt ist, Weltklasse ist. Also, das ist geil. Und ich finde, also ich verbinde ja MVP auch so brutal mit dem United States-Titel. Von dem her ist es einfach, sehr cool zu sehen. So, das ist einfach. Ich finde, das kann man nicht lernen. die Art und Weise, wie der das macht und so, das ist einfach so er. Und das finde ich geil. Also das hat mich auf jeden Fall sehr gefreut oder finde einfach das ganz cool gelöst.
Definitiv. Also eher so als der wrestlende Manager, der jetzt halt vielleicht schon so über seinen Höhepunkt im Ring technisch hinaus ist, aber halt trotzdem immer mal für einen Sieg im Zweifel auch gut ist. Das ist absolutes Gold und ja, er definitiv ein Gewinner des ersten Halbjahres in der WWE.
Er kann nicht auch sehr einfach den Pinfall immer verwenden bei Tag Team Matches und ohne ja. Lashley zum Schaden und Lashley durch ihn wird halt wahrscheinlich seine größte Schwäche wird halt kaschiert, das Micwork und ja, also ich finde es gut, auch das Stable jetzt, das Hurt Business, finde ich interessant. Ich hoffe, es kommen nicht zu viel Nation of Domination Vergleiche, weil auch wenn jetzt Ron Simmons, ich glaube hier oder bei Raw da war, ich glaube hier war es, bei Raw war das. Oder was?
Bei Raw.
Bei Raw hat er doch auch mit den Viking Raiders geredet. Und glaube hier hat er mit den beiden geredet und bei Raw hat er mit den Viking Raiders geredet. Drum, ich hoffe, dass noch nicht so viel Nation of Domination Vergleiche kommen und so weiter. Und ja, ich freue mich einfach drauf, weil es einfach eine gute Ablenkung ist und er einfach diese Rolle momentan hervorragend verkauft und auch ein sehr, sehr wichtiger Teil ist.
Ja, über ein Match, was eigentlich gar nicht stattgefunden hat, haben wir jetzt länger geredet als über Matches, die stattgefunden haben. Jetzt muss ich kurz überlegen, was als nächstes dran war. Jetzt habe ich irgendwie meine Karte zugemacht.
Das Eye for Eye.
Ach ja, stimmt ja. Das hatte ich jetzt schon. Ich habe jetzt gerade überlegt, welcher Titel kam jetzt als nächstes. Aber stimmt, wir hatten ja erstmal Auge um Auge. Die nächste Stufe ist dann wahrscheinlich Zahn um Zahn. Wobei eigentlich müsste es ja hier denn wäre es eigentlich umgekehrt steigerungstechnisch mehr gewesen. Ja, Seth Rollins, Rey Mysterio, wer das Auge verliert, verliert das Match. Ja. Ich hatte keine Ahnung, wie sie das am Ende regeln wollen. Weil dass da jetzt nicht irgendwo das Auge über den Hallenboden rollt, war eigentlich irgendwie jedem klar. Stefan hatte vorhin gesagt, dass er im Tippspiel da ein Unentschieden getippt hatte. Eigentlich habe ich auch mit irgendwas gerechnet, dass irgendwann das Ding einfach abgebrochen wird. Oder vielleicht auch Seth Rollins, so wie er im Moment seine Rolle rüberbringt, irgendwann halt sozusagen die Schnauze voll hat und sagt, nee, komm hier, das mit dem Auge, das geht mir zu weit, da habe ich keinen Bock drauf. Ja, so sollte es nicht kommen. Rey Mysterio wurde das Auge ein bisschen eingequetscht, er hat das Match offiziell verloren. Man hat wohl aufgrund von Vince McMahons Eingreifen bei der Nachbereitung, also das Match war nicht live, das wurde wohl schon Stücke vorher aufgezeichnet und man hatte wohl, sagen wir es mal so, in der Nachproduktion eigentlich noch Sachen nachproduziert, bei denen der Vince wohl gesagt hat, nee, das lassen wir mal lieber. Das ist vielleicht doch ein bisschen zu viel des Guten. Ja, den kotzenden Zeph haben sie dann aber drin gelassen.
Ach, da gab es angeblich noch Heftigeres, oder wie?
Ja, ach, da, so, da wäre dann wohl nachproduktionstechnisch wohl das Auge dann noch gerollt. Da hatte man wohl schon Sachen, mal sehen, ob es irgendwann vielleicht mal den sozusagen das die ungecuttete Version, beziehungsweise die Version vor Vinces Eingriff, vielleicht mal irgendwann sieht, was da genau geplant gewesen ist, aber Vince hat es wohl entschärft. Wo ich nicht unbedingt böse drum bin, bin ich ganz ehrlich.
Ja, man muss sich nur mal das alte Bild, meine Stimme, sorry, das alte Bild von Vader ansehen, damals gegen Stan Hansen.
Ja.
als seine Augenhöhle gebrochen ist, sein Auge einfach raushing dann. Und das habe ich einmal gesehen und das kann ich mir sparen. Und bei dem Match ist halt wirklich, ja, wie willst du das sinnvoll lösen? Stipulation ist halt wie greatest wrestling match ever. Es bringt halt sehr, sehr, sehr viel Aufmerksamkeit. Sei es positiv oder negativ, ist im Grundprinzip schon mal wurscht. Aber es bringt halt sehr viel Aufmerksamkeit zur WWE und die Leute wollten es sehen, wie sie es lösen. Bret Hart, glaube ich, war nicht so begeistert, weil Seth Rollins wieder ein rücksichtsloser Worker ist und wieder einen Gegner verletzt hat. Er hat, glaube ich, nicht so viel Spaß gehabt. Aber ja, ich fand das Match war okay. Wie man so schön sagt, was willst du denn groß machen bei der Stipulation da?
Es war im Endeffekt was ein. Also als Extreme Rules Match hätte mir das Ding wahrscheinlich am Ende sogar besser gefallen. Wenn halt die Sache, dass das Auge rollen muss zum Gewinn, nicht gewesen wäre. Denn eigentlich war es eine ganze Weile ein recht schönes Hardcore-Match, wo alles Mögliche auch mal eingesetzt wurde. Wäre mir wahrscheinlich am Ende dann irgendwo lieber gewesen, wenn das denn eher normal, sag ich mal, zu Ende gegangen wäre. Oder halt hätte gehen können. Ja, da haben das Beste draus gemacht.
Ich finde, ja, es war halt Bullshit. Also die ganze Idee war, ich habe so das Gefühl, wenn man auch das Internet so ein bisschen liest und so, besonders die ganzen Wrestling-Fans sagen halt, es war brutaler Bullshit. Man schafft es damit halt, dass man einen Bild.de-Artikel bekommt. Also das ist die andere Sache. So wie war es Rey Mysterio, der hat ein Auge verloren, weil viele meiner Kumpels, die früher WWE geschaut haben, kennen den ja noch. Also es schafft halt schon eine gewisse Aufmerksamkeit. Die ganze Frage ist halt, ob es dem Wrestling nicht irgendwie ein bisschen wehtut. Also das Gefühl hatte ich zumindest, weil halt alle sich einfach nur drüber totlachen und sich denken, Alter, jetzt sind sie völlig vom anderen Planeten oder so und tun so, als müsste man einem anderen das Auge rausreißen und dann übergibt sich Seth Rollins so. Also ja, da ist echt die Frage, wo Event, Story und so weiter anfängt und wo das aufhört. Da kann jeder sich sein eigenes Bild machen, aber ich glaube, der große Tenor war schon, dass er scheiße war, oder? Also das würde ich jetzt mal sagen. Aber jetzt unabhängig ist es selbst noch krasser, als sonst scheiße war.
Das heißt aber immer schon, dass irgendwie das logische Denken im Wrestling komplett ad absurdum geführt wird. Es gab ein Leitermatch um eine Vormundschaft über ein Kind, zufälligerweise auch mit Rey Mysterio. Und ja.
Also, dann sage ich es anders, dann das war mir zu abgedreht und mir hat es jetzt nichts mehr gegeben. Also das war so mein persönliches Ding. Muss ich ehrlich sagen, so ich habe mir nur noch gedacht, so what the fuck. Aber ich habe mir das auch schon bei der Stipulation davor gedacht, weil man wusste ja, okay, sie können es ja eigentlich nur durch irgend sowas machen oder halt, dass es nicht passiert. Wenn es nicht passiert wäre, hätten alle gesagt, was für Lappen. Also musstest du es fast machen und ja, keine Ahnung. Ich hätte halt, ich weiß nicht, was da für ein Weg eigentlich verfolgt wurde. Aber mei. Ich finde, es wird jetzt nicht als ein Stück in die erfolgreiche Wrestling-Geschichte der WWE eingehen. Glaube ich.
Sagen wir es mal so, ich bezweifle, dass das jetzt so ein in der Stipulation-Ecke große Aufmerksamkeit jemals wieder erlangen wird.
Das Ei für ein Ei-Match. Das gibt nächstes Jahr gibt es bestimmt ein Pay-Per-View. All Eyes Out.
Wahrscheinlich irgendwo in Mexiko. Also sagen wir es mal so, die Mexikaner, denen traue ich sowas zu. Und irgendwer wird dann wahrscheinlich wirklich sein Auge rausfüllen lassen dabei.
Das hat Jim Ross mal gesagt. Eines der ersten Matches, die er kommentiert hat damals, war eine 20-Man First Blood Battle Royale. Und da konntest du nur ausscheiden, wenn du geblutet hast. Und dann haben halt 19 Leute den Match geblutet und es war einfach so ein Overfuck. Und sie hatten auch einen Main Event, glaube ich, mit Flair, und Flair geblutet, und es hat irgendwie keinen interessiert, weil sie haben im ersten Match schon irgendwie 19 Mid-Carter bluten sehen, und ja, also es ist immer schon, Gaga-Matches gibt es immer schon.
First Blood Battle Royale stelle ich mir auch schon da schwierig vor, weil wenn der Erste anfängt zu bluten, im Zweifel dennoch irgendwie ein, zwei Aktionen mit zwei anderen hat, dann haben die auch das Blut an sich hängen. Dann muss erstmal der Ringrichter kommen und sagen, so, guck mal, ist das Blut jetzt von dem abgeschmiert oder blutet der selber? Ich stelle mir da schon wieder so komplett bescheuerte Szenen vor, wo dann erstmal ein paar Leute erstmal von drei Leuten untersucht werden, ob die jetzt selber geblutet haben oder ob das Blut von wem anders ist. Ja, gut. Es gibt halt Stipulation, bei denen man sagt, es hat schon seine Gründe, warum es die wahrscheinlich nur einmal oder so gab. Sagen wir es mal so, Judy Beckwill on the Forklifter. Bei Geil. Punjabi Prison wissen wir bis heute nicht, warum das mehr als einmal gemacht wurde. Aber naja. Eye for an Eye, ich glaube, das wird auch so ein einmaliges Ding sein, wo man dann so in 10, 20 Jahren dann irgendwie so die kuriosen Kiste so Stipulation-Matches, die es nur einmal gab, so, oder die absurdesten Stipulations ever oder sowas. Da wird das dann entweder vor oder nach Judy Beckwill kommen.
So ein WCW, dieses Auspuff-Match, das es mal gab.
Ja, gut, das ist im Endeffekt ja dann, das ist alles ja nur so eine Abwandlung, wie wir es jetzt bei Chair-Matches oder so haben, wo halt eine bestimmte Waffe erlaubt ist. Da wäre wahrscheinlich eher so, was Dustin Rhodes gegen Blacktop Bully.
Ja.
King of the Road Match. Ja. Auf den LKWs. Das wäre dann wahrscheinlich. Da hat auch seine Gründe, warum es das nur einmal gab.
Ach ja. Weil beide den Job verloren haben danach.
Das ziehen auch. Ja, stimmt, die haben da irgendwie geblutet und sollten eigentlich nicht, ne?
Nee. Und Dustin kam dann zur WWF und ja, hat einen sehr unbedeutenden Charakter namens Goldust dann verkörpert. Ja. Die Eltern kennen ihn vielleicht noch.
Ja, aber ich meine, die haben, glaube ich, damals ihren Job verloren, weil sie, ich meinte, das war, weil sie geblutet haben.
Geblutet, ja, genau.
Ja. War damals ja eine so der verbotenen Sachen. Naja, WCW, auch ein Fundus der Kuriositäten, beziehungsweise überhaupt so auch die NWA-Sachen. Da gab es auch mal, Gott, wir schweifen schon wieder viel zu sehr ab, aber was soll's. Es gab mal eine Zeit, ich warte eigentlich, dass das mal irgendwo wieder aufgespielt wird. Da durftest du deinen Gegner nicht übers oberste Ringseil werfen, weil du dann disqualifiziert wurdest.
Wäre eigentlich was für ein Main Event gewesen? Oder fürs WWE-Titelmatch? Da wurde ja auch komische Regeln. Ja, es gab bei der WWF mal ein Match mit Quebec-Regeln. Von Quebecers gegen Steiner Brothers, glaube ich. Da war es auch dabei. Nicht vom Top Road springen, nicht übers obere Seil werfen und Titelwechsel bei Disqualifikation, glaube ich, war das.
Ja,
bitte in die Kommentare reinschreiben, ich weiß nicht mehr hundertprozentig, aber ich glaube, irgendwie sowas war das.
Aber das war, glaube ich, auch mal in der WCW, da durftest du keine Aktion vom Top Rope zeigen. Da gab es auch mal eine Zeit, da war irgendwer für ein paar Monate, glaube ich, auch mal Chef von NWA, WCW. Ich glaube, die Regel hat aber auch nicht sehr lange gehalten. Naja, wahrscheinlich trotzdem länger gehalten als das nächste Match. Kommen wir zu den Damen von Raw. Asuka gegen Sasha Banks. Gute 20 Minuten. Und ja, es war halt eigentlich ein gutes Match. Wäre noch besser gewesen, wenn Sasha nicht so oft vom Seil abgerutscht wäre oder sonst irgendwelche Unsauberkeiten drin gehabt hätte, wäre es wahrscheinlich noch ein Stück besser gewesen. Ja, und dann hatten wir halt das Ende ohne richtiges Ende. Bei dem dann irgendwann, natürlich muss Bailey wieder eingreifen. Ich habe ja eigentlich immer damit gerechnet, dass irgendwann die gute Nikki Kurs noch auftaucht und sich für die Niederlage bzw. das Eingreifen im, im ersten Damen-Titel-Match am Abend rächt. Und dadurch dann irgendwie das Match, ich sag mal, unsauber endet. So war es nur am Ende. Bailey greift ein. Hin und her. Man hat der einen Titelgürtel zum Zuschlagen, dann mal der andere. Zwischendurch habe ich mal gedacht, Kairi Sane hat Asuka, was auch immer, Sasha Banks beziehungsweise Bailey im Match gegen Nikki Cross benutzt hatten. Ich weiß nicht, war es ein Schlagring oder irgendwas?
Das ihr sie hat doch immer den Schlagring mit Boss.
Ach, das Ding.
Ja.
Und einmal gab es so eine Szene, da ist die gute Asuka so am Ringrand und Kairi, es sieht so aus, als ob sie ihr was gibt. Da habe ich gesagt, ah, okay. Bailey wird jetzt versuchen, irgendwie Asuka mit dem Titelgürtel zu hauen, beziehungsweise oder Sasha. Und kriegt dafür dann den Schlagring in die Fresse. Ja. Der Schlagring kam dann nicht. am Ende gibt es, wo ich denke, oh, jetzt kommt der Schlagring, spuckt Asuka dann ihren Nebel. Aber der Referee stand in der falschen Windrichtung. wird eingenebelt. Und ja, dann wurde es absurd, weil dann einfach Bailey sich das Shirt vom Referee nimmt, den da erstmal halb strippt, sich das Referee-Shirt anzieht und einen Pin vollzählt und die dann da feiernd abdüsen. Und ich denke mir nur, wer ist jetzt dümmer? Bailey oder Sasha? Also das war halt wieder so ein Ding so, ja, super, jetzt sehen Bailey und Sasha wie die letzten Volldeppen aus, wenn die jetzt gerade echt glauben, dass Sasha den Titel gewonnen hat, wenn Bailey das Cover zählt. Dass das Ding dann offiziell als No-Contest gewertet wurde, das hat mich überrascht noch. Ich habe eigentlich gedacht, am Ende wird es dann halt, ja, Asuka wird disqualifiziert, weil sie halt dem Referee den grünen Nebel ins Gesicht gespuckt hat. War das halt ein Double No-Contest, glaube ich, war es dann offiziell. Hey, für mich auch okay. das ist dann halt im Endeffekt auch egal. Und ja, das, ich glaube, diese Woche, also jetzt das kommende Raw, gibt es dann da sozusagen das Rückmatch, beziehungsweise die Verlängerung von diesem Jahr.
Ja. Es wurde halt bei Raw angekündigt, dass es ein Match geben wird. Und weil ja Sasha Banks Asuka nicht besiegt hat und auch Asuka Sasha Banks nicht besiegt hat. Und da kann er der Titel durch Disqualifikation wechseln oder durch Eingreifen von außen. Was ja auch prinzipiell die Disqualifikation
zum Folge ist. Wenn es halt sich sogar so angehört hat, als ob wenn Bailey eingreift, verliert Sasha halt auch automatisch, selbst wenn jetzt der Referee vielleicht nicht die DQ aussprechen würde. Es ist ja ne, immer, also es hat sich schon fast so für mich so angehört, so nach dem Motto,
Videoschiedsrichter.
Ja, oder wenn halt Bailey nur eine falsche Bewegung macht, so ungefähr. Vielleicht sogar, dass sie halt am Ende vom Ring fernbleiben muss. Vielleicht, weil Sasha dann sogar sagt, ey, bleib mal besser weg. Nicht, dass da irgendwas passiert und ich deswegen disqualifiziert werde oder halt das Match aufgeben muss oder beendet wird. Ja.
Ich frage mich halt, irgendwer muss doch das Ganze schreiben und planen. Da frage ich mich halt immer, ob der da so da sitzt und sich denkt, Mensch, leck mich am Arsch, das war jetzt aber wieder ein Einfall. Versteht ihr, was ich meine?
Ja.
Keine Ahnung.
Wobei es nicht das erste Mal ist, dass jemand sich ein Referee-T-Shirt...
Ja, klar.
Also, es ist halt nur so, dieses Ding, was mich halt auch bei Warden wieder, wo ich so denke, oh nee, komm. Also, ihr seid zwar manchmal schon ein bisschen blond, auch wenn ihr nicht blond seid, aber
Ich glaube, da, aber das ist. Das unterstreicht ja fast so ein bisschen, was ich vorher irgendwie, mich catcht es einfach nicht. Und es ist doch nur wieder so überhaupt nicht konsequent irgendwie. Also, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Vielleicht ist es auch konsequent. Ich kann einfach diesen Charakter so irgendwie nichts mehr abgewinnen. Keine Ahnung. Besonders bei Bailey ist es krass.
Also, Bailey und Sascha sind mir halt auch, wie du es eigentlich auch sagst, auch relativ wurscht.
Also, und das ist ja eigentlich schockierend, weil die ja gerade nahezu jeden Titel halten. Und trotzdem sind sie einem irgendwie wurscht. Ja. Das ist doch kein also gutes Bailey, Zeichen.
Ja, bei Bailey ist es mittlerweile halt immer, dass ich einfach nur darauf hoffe, dass sie den Titel verliert. Irgendwann. Ich war ja schon bei WrestleMania, war ich ja fest davon überzeugt, dass Lacey Evans sich das Ding holt. Ja gut, bei Nikki Cross habe ich nie so richtig dran geglaubt, muss ich auch sagen. Ja. Das Problem ist da halt auch wieder bei SmackDown. Ne? Ja. Da ist jetzt halt auch keiner mit bei, der es nicht schon versucht hat und verkackt hat.
Außer also Sasha Banks.
Ja, gut, aber ne? Das ist halt, ob jetzt nur der rechte oder der linke Hoden juckt, das ist dann halt auch egal. Am ehesten ist es noch eine Alexa Bliss bei SmackDown. Ich glaube, die hat jetzt noch nicht groß gegen Bailey. Aber bei ihr hat man eh immer so das Gefühl, dass sie nur alle 2-3 Wochen mal antritt, weil man da vielleicht auch so ein bisschen vorsichtig ist und so mit dem ganzen Gehirnerschütterungszeug und sowas, was sie schon durch hatte. Und man sie sehr, sehr sparsam einsetzen will, weshalb ich da auch nicht in naher oder ferner Zukunft jetzt groß singles-technisch noch was sehe bei ihr. Aber naja, meine Hoffnungen sind jetzt auf Shayna, die einfach, bei der ich das Gefühl habe, der ist es scheißegal, wen sie jetzt vor der Flinte kriegt, aber irgendeinen Arm und einen Titelgürtel möchte sie gerne mitnehmen. Und da wäre mir dann halt Bailey wesentlich lieber als Asuka. Naja. Wer hat noch nicht zu dem Match was gesagt?
Ich, also, wie gesagt, mich stört ja die ganze Storyline um Sascha und Bailey nicht. Dieses Matchende fand ich halt, ja, das hat jetzt für mich den Event nicht verbessert. Es ist ein No Contest. Wie man es als Kritik immer sagt, das ist ein typisches Matchende für eine Weekly. Aber ja, man versucht halt irgendwie möglichst hochwertige Matches in die Weeklys zu bringen, um halt die Leute zum Einschalten zu bewegen, was ja auch sinnvoll ist. Aber ja, man hätte auch da irgendwie was anders machen können. Aber ich glaube jetzt, dass persönlich beim Rückmatch, dass halt Bailey Sascha den Titel kostet und ja, dass dieses Storyline jetzt endlich bis zum SummerSlam auf den Weg gebracht wird, der jetzt in ja, knapp 4 Wochen schon ist. Und ja, werden wir sehen. Also Match war eigentlich stark oder mir hat es sehr gut gefallen, aber das Finish war halt da. Also zog das Match eigentlich runter, fand ich.
Da wäre mir halt wirklich so dieses einfach Bailey und Sascha versuchen halt zu bescheißen. Asuka hat halt ihr Nebel, aber der geht halt, so wie man es gemacht hat, der geht halt daneben, trifft den Referee und sie wird dadurch halt sozusagen disqualifiziert. Das wäre mir da halt die wesentlich elegantere Lösung gewesen. Und das dann halt, hätte man am Ende ne, bei Raw ähnlich machen können, dass man dann sagt, hey, ne, hier, ich habe das Match gewonnen, weil die da rumgespuckt hat. Und dann hätte man ja auch sagen können, hey, ne, wir machen nächste Woche nochmal ein Match und diesmal ist es egal, wie das Match endet. Der gewinnt, gewinnt automatisch auch den Titel. Egal, ob es jetzt durch Pin, Submission, Disqualifikation oder sonst irgendwas endet. Das hätte halt Sascha und Bailey weniger dumm aussehen lassen. Und ja, für Asuka hätte es jetzt auch keinen Unterschied gemacht, sag ich mal. Ich glaube, das wäre ein wesentlich eleganteres Matchende hierfür gewesen. Ja. Co-Main Event. Wenn ich jetzt niemanden vergessen habe.
Nee, hast du nicht. Das Co-Main Event.
Ich merke schon, Leo war vom Co-Main-Event nicht so begeistert.
Naja, es ist halt einfach schon die Stipulation ist doch einfach Scheißdreck. Also, sorry.
Das finde ich zum Beispiel anders.
Ich fand es großartig.
Warum? Fangen wir
mal vorne an. Der gute Dolphy hat ja gesagt, hey, beziehungsweise er hat halt von Drew McIntyre das auf dem Silbertablett geliefert bekommen, dass er sich die Stipulation fürs Match aussuchen kann. Dolph hat dann gesagt, ja, das sage ich dir aber erst vor dem Match. Und das hat er dann auch gemacht. Es gab eigentlich das Gerücht, dass so gefühlt die Hälfte wieder als ja, das passiert auch so hingenommen hat, dass es ein TLC-Match wird. Wo ich so gedacht habe, wir haben ein TLC-Pay-Per-View, dann wird es hier kein TLC-Match geben. Und weil wir Extreme Rules hatten, gab es natürlich ein Extreme Rules Match. Allerdings nur ein halbes Extreme Rules Match, weil die Extreme Rules Regeln nur für Dolph Ziggler gelten. Und zusätzlich hat er sich halt noch überlegt, hey, so Titelwechsel bei DQ oder Auszählen, das wäre doch auch eine gute Sache. Weil sonst könnte ja der böse Drew einfach trotzdem, wenn ich einen Stuhl in den Ring packe, den auch benutzen, wenn er dafür keine Disqualifikation außer der hätte, dass er das Match halt verliert, würde er trotzdem sonst den Titel behalten und das wäre ja dann doof. Ja, und somit hatten wir halt Dolph mit, darf Waffen benutzen, darf sich solange er will draußen aufhalten und Drew halt mit einem normalen Singles-Match regeln. Und mein erster Gedanke war, da hat der Heel mal eine intelligente Entscheidung getroffen. Wenn ich mir überlege, wie oft wir es schon hatten, dass der Heel irgendeinen großen Masterplan für das Pay-Per-View-Match hatte, zuletzt
oder eins. Und dann wurde es Nikolas. Achso, nee, das war was anderes.
Wie zum Beispiel eins so dieser negativen Höhepunkte, damals Kevin Owens gegen Goldberg bei was Fastlane oder wie der Pay-Per-View zwischen Rumble und
ich glaube Fastlane war es.
Ja, Fastlane oder Roadblock, einer von diesen Dingern zwischen WrestleMania zwischen Rumble und WrestleMania, wo er auch so, ja, hey, hier, ich Masterplan, ja, und am Ende wurde er einfach überrollt und nichts passierte. Das hatten wir halt schon öfters, das ist halt so die Heels immer so, ja, wir haben hier ne, den Superplan und damit gewinnen wir das Ding safe. Und am Ende so, was war jetzt überhaupt der Plan? Hattet ihr überhaupt was? Da ist doch gar nichts passiert. Das hat Dolph hier mal intelligent gemacht. Es gab sogar Momente, wo ich so gedacht habe, oh shit, gewinnt jetzt Dolph hier etwa wirklich den Titel? Und ich fand das gut. Mir hat das Match Spaß gemacht. Ich fand das mit der Stipulation gut. Dolph sah intelligent aus. Gut, am Ende hat er mal wieder auf die Fresse gekriegt. Drew McIntyre hat es noch mehr wie ein Biest aussehen lassen.
Superman Booking.
Ja, nee, das würde ich jetzt nicht mal so sagen. Aber teilweise auch, da habe ich auch überlegt. Er hat teilweise ein paar Würfe. Also Dolph hat da teilweise durch die Gegend geworfen, wo ich gesagt habe, wenn jetzt Publikum da wäre, dann würden die jetzt wahrscheinlich gerade Suplex City schreien. Und dann würde wahrscheinlich Brock Lesnar rauskommen und sagen, Copyright Infringement, ich schließe den Laden, ich verklage euch. und ja, mir hat es Spaß gemacht. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass das mein Match des Abends war. Und wenn ich mir mal hier die Cage-Match-Wertung zum Beispiel angucke, ist es auch unangefochtene Nummer 1. Gut, nur mit 0,04 Punkten vor dem War-Damen-Titel-Match, aber trotzdem das bestbewertetste Match am Abend mit aktuell im Match-Guide rund ein bisschen aufgerundet einer 7,5.
Aber ich kann dir, was mich allein schon an diesem Match so nervt, ist einfach Dolph Ziggler, einfach diese Personalie Dolph Ziggler. Da geht schon auf, wie oft der sich mit WWE-Offiziellen angeblich schon gestritten hat, wie oft der dann weg war, wie oft er nicht den Vertrag verlängert hat und doch wieder da war und so weiter und so fort und die ganze Zeit. Und du hast es ja schon so vorweggenommen. Ich finde, allein das Booking, die beiden gegeneinander zu stellen, das finde ich irgendwie schon scheiße. Von mir aus, okay, du warst mal mein, ich hatte dich dabei, bla bla, und das ist schön und gut und so. Aber du sagst ja, das Ende war letztendlich wieder nur erst verprügelt worden. Es ist doch wieder das, was übrig bleibt, so. So, Ziggler, keine Ahnung. Das ist doch kein, also, ja. Keine Ahnung. Also, verstehst du, was ich meine?
Ja. Ich sehe es halt nur ein bisschen anders. ich muss sogar sagen, als mein erster Gedanke, nachdem Dolph die Regeln bekannt gegeben hat, habe ich sogar damit gerechnet, dass das Match jetzt angeläutet wird und direkt der Claymore kommt. Und der das Ding innerhalb von 5 Sekunden verliert und die Regeln, die er sich ausgedacht hat, überhaupt keine Rolle spielen. Das war so mein erster Gedanke. Dass das dann am Ende in 15 Minuten wird, war ich überrascht. Dolph ist halt, ne, es ist halt Dolph. Also von
ja, aber das ist genau, aber ja, genau. Und ich weiß gar nicht, aber das ist vielleicht einfach mein generell das Problem vielleicht mit dem Pay-Per-View. Da ist sau viel dabei, was mich wirklich überhaupt nicht kriegt, catcht. Und da ist es so ganz genau so, ich diesen springenden, blonden Vogel, der mal mit Sunny geschlafen hat.
Seit ich diese Wer hat Geschichte das nicht? Kenn.
Ja, eben. Irgendwie, oh, komm, so nimm das Mikro weg, ich nehme dich eh nicht mehr ernst und keine Ahnung. Und dann dieses Stipulation, eigentlich, okay, wenn du es so erklärst, ist der Grundgedanke gar nicht so schlecht, weil wir beschweren uns ja echt oft drüber, dass teilweise Wrestling so, die Leute so unlogisch agieren. Das war ja jetzt hier wirklich nicht so. Aber auf der anderen Seite, so dann hat er das und am Ende wieder halt einfach trotzdem wieder vermöbelt. Und es ist so, oh, Dolphy. Aber es geht ja auch noch weiter jetzt, oder? Diese ja. Fehde. Also, keine Ahnung, was will er denn noch für einen Vorteil?
Ja, diesmal kriegt es doch gar keinen Vorteil.
Ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob wie das soll er denn dann, Jan, wie soll er denn dann gewinnen?
Ja, gar nicht.
So. Ja, eben. Er hätte die Stipulation also, wählen sollen, ich kann nicht verlieren und Drew McIntyre kann nicht gewinnen.
Ja, ich hatte persönlich irgendwas anderes im Kopf. Dass Ziggler hier gewinnt, und Otis eincasht. Weil dann wäre der Bogen wieder komplett rund mit Mandy damals. Das hatte ich im Hinterkopf, dass es würde eigentlich wieder Sinn machen. Und Ziggler hat sich ja, Ziggler lässt reden, wie Gold aussehen. Also da kann man sagen, was man will. Wie seine Darstellung ist, ja, mein Gott, das ist halt so dann. Das wird sich auch bei Ziggler nicht mehr ändern. Auch wenn er zu AEW oder irgendwo anders hingeht, Ring of Honor, New Japan. Er wird immer der Ziggler sein. Und er bumpt halt wie verrückt und er lässt sich halt, lässt die Gegner halt bockstark da sehen. Nur, ich weiß nicht, wie es mittlerweile vor Publikum wirken würde, wenn McIntyre alles wegwichst hier. Weil mittlerweile ist es schon sehr Superman-Booking, wie er alles, mit links quasi auch löst. Er wurde ja ordentlich bearbeitet mit Stühlen und so weiter und worden hat ordentlich gefressen und da kommt ein Claymore, tauscht das Claymore gegen ein F5 und dann hast du das Gerbe von 2 Jahren.
Ich würde da noch was tauscht den Claymore gegen den Broadkick damals. Da war es auch so. Sheamus Broadkick, win! Da gab es doch auch mal so eine Phase, wo der alles gewonnen hat. Würde ich nur sagen.
Wobei der Claymore für mich halt einer der Finisher ist. Wenn der trifft, dann war es das halt. Also der ist...
ja gut, aber das ist sobald wieder, das ist aber wieder sobald irrelevant, sobald da halt mal ein Gegner kommt, dem sie ernsthaft auch wieder den Titel geben wollen, ne? Dann ist es wieder, ich meine, weißt du, was ich meine?
Ja.
So, lass ihn WrestleMania gegen Brock Lesnar antreten. Haha, verdammt.
Brauchen wir nur bis SummerSlam noch.
Und dann werden es wieder 3 Claymores, 8 F5s, 22 German Suplex und keine Ahnung. Aber das stimmt schon. Ja, aber ich geb Stefan schon recht. Ich weiß nicht, wie sein Standing noch wäre, wenn es Publikum geben würde. Er ist vielleicht einer, der aktuell da sogar ein bisschen jetzt davon profitiert, weil dadurch kann dieser Unmut halt nicht so aufkommen, weil es ja einfach nicht da ist. Ne?
Ich halt ihn da ein bisschen anders sehe aktuell, als zum Beispiel so die Charaktere Roman Reigns, John Cena oder so. Er ist halt nicht die ganze Zeit, ich sag mal so, am Grinsen durch die Gegend laufend und hey, fröhlich, fröhlich, yay. Sondern er ist halt auch immer mal wieder, hat er ernste Züge. Und auch so eine gewisse Aggressivität, die immer mal wieder durchkommt, wo man auch so denkt so, boah, der ist jetzt kurz vorm Ausrasten und schlägt jetzt einfach den da jetzt mal komplett zusammen, wenn der dem jetzt dumm kommt. Also so dieses, so ein bisschen, ja, wie nennt man es, so ein bisschen das, so ein bisschen Badass-mäßiger und nicht zu sehr grinse, hab mich lieb, Face. Ich glaube, das würde...
So dieselmäßig, so ja, coolmäßig. Diesel,
oder halt auch, ja, Diesel ist vielleicht sogar der beste Vergleich. Halt auch so ein bisschen, ne, so ein Austin ist es jetzt halt nicht, aber ja, wahrscheinlich ist Diesel am Ende da so der beste Vergleich. Ja, entweder nächste oder übernächste Woche gibt es dann nochmal ein Match gegen Ziggler, allerdings diesmal mit den umgekehrten Vorzeichen. Und Drew darf sich die Stipulation aussuchen. Sagen wir es mal so, da es aktuell keine Gerüchte gibt um Ziggler, wäre es ja jetzt eigentlich Zeit, dass es jetzt, wenn Ziggler verliert, so ein Loser Leaves WWE-Match gibt und Ziggler verliert und
oder es wird so ein hier Drew macht sich selber trotzdem eine Stipulation gegen sich, nur um zu beweisen, er besiegt ihn trotzdem.
Ja, das wäre, aber es wär halt so lustig. Wie oft halt hatte ja Leo auch schon gesagt, wie oft gesagt wurde, ja, Ziggler weg. Und jetzt, wo es gar keine Gerüchte darum gibt, ist er denn auf einmal weg oder macht zumindest eine längere Pause oder sowas. Ja, das es hätte schon einen gewissen Humor. Zumindest ich würde wahrscheinlich kurz schmunzeln. Ja, die Gerüchteküche brodelt für den SummerSlam. Die Ursprungspläne waren wohl mal Brock Lesnar. Allerdings war das halt so die Pläne, wenn Zuschauer da sind. Zuschauer sind nicht da. Das kann man als definitiv für den SummerSlam auch sagen, dass das wieder im Performance Center stattfinden wird. Und da ist wohl der heiße Kandidat aktuell der Herr Orton. Und der Herr Orton wäre so ein Kandidat für mich, der einen Claymore frisst und auskickt oder es vielleicht schafft, sich rauszurollen aus dem Ring.
Orton müsste besonders dann fast in der aktuellen Darstellung, würde ich sagen.
Müsste fast den Titel gewinnen, Orton.
Ja, ich rechne auch ehrlich gesagt so ein bisschen damit. Denn Orton, man muss
Orton gewinnt den Titel, Edge gewinnt dann den Rumble und dann WrestleMania.
Ja gut, so lange sehe ich jetzt Orton nicht unbedingt mit dem Titel rumlaufen, aber ja, man muss es halt sagen, für Drew ist halt aktuell nichts groß zu tun. Er hat halt alle wichtigen Leute durch, beziehungsweise die Leute, die man wieder wichtig gemacht hat. Wenn er jetzt mit Orton durch ist, hast du halt bei Raw nicht mehr so wirklich groß was. Dann müsstest du halt schon wirklich fast wieder zu SmackDown gehen und die Regel diese vor einem Monat oder zwei oder so mal aus sich überlegt hatten, dass jeder Superstar eine Handvoll mal im Jahr bei der anderen Show antreten kann. Was man ja damals dann auch direkt mit Herrn Corbin direkt einmal gemacht hat. Und seitdem, glaube ich, und dann Charlotte mal zu SmackDown und seitdem die Regel auch nicht mehr angewendet hat. Ja, da müsstest du halt wirklich schon fast so ja, nochmal einen Corbin rüberholen. Wen hat man noch so als Heel? Ja, der Fiend macht nicht so viel Sinn, weil die keine großen Berührungspunkte hatten.
Ich sag's Roman. Weil, ja. Warum? Komm ich dann beim nächsten Match dazu.
Also, ja, im Moment würde ich halt auch nicht unbedingt auf eine Titelverteidigung beim SummerSlam gegen Orton auf eine erfolgreiche tippen. Weil, sagen wir mal, so ein Orton-Ding, da hättest du halt ein paar Faces, die du ihm geben könntest, um da ein bisschen Zeit, sag ich mal, zu überbrücken. Ja. Naja. Damit verlassen wir das Performance Center und wir begeben uns in die Sümpfe. Wäre es originalgetreu, wären wir wahrscheinlich in den Sümpfen Louisianas unterwegs gewesen. Aber wir waren wohl in den Sümpfen von Florida unterwegs. Denn einmal gab es ein Boot zu sehen, das ein Nummernschild hatte, wo eindeutig FL für Florida.
Da war ich übrigens schon, ne? Will ich nur mal kurz sagen. Ne? Da war ich schon unterwegs.
Hast du Skinner getroffen?
Natürlich nicht.
Ah, darauf habe ich auch gewartet, dass irgendwo einfach so Skinner irgendwo im Hintergrund steht und ein Krokodil oder ein Alligator oder irgendwas häutet. Oder sowas. Das war so der kleine Gag am Rande, der mir eigentlich fast noch gefehlt hat. Ja, ansonsten muss man jetzt mal sagen, ne, ob jetzt Louisiana oder Florida, Sumpf ist Sumpf. Selbst der Amerikaner würde da keinen Unterschied feststellen. und ja, das war interessant. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was eigentlich so ein Swamp-Fight ist und vor allem, wie gewinnt man eigentlich einen Swamp-Fight? Ja. Weil man der Letzte ist, der aus dem Wasser wieder rauskommt anscheinend. Das war so das große Problem, was ich mit dem Kampf hatte, dass ich nie genau wusste, ja, wie gewinnst du das eigentlich? Beim Boneyard-Match war irgendwann klar, okay, da ist eine Grube, da musst du wohl rein. Beim Firefly Funhouse Match war es dann halt auch okay im Ring.
Ich wollte gerade sagen, bei Firefly Funhouse würde ich jetzt auch nicht unbedingt behaupten, dass man es da gewusst hat.
Na gut, da haben sie ja doch relativ früh auch schon so im Ring. Ob es jetzt da auch endet im Ring, ja, das war dann irgendwann während des Matches auch nicht so ganz klar. Aber beim Swamp Fight war ich mir da halt nie so ganz sicher, wie das enden soll. Ja, ich überlege gerade, was haben wir alles gehabt? Wir hatten Strowman, der von sich selber niedergeschlagen wurde mit einer Schaufel, nachdem er, ich weiß nicht, irgendwie die amerikanischen, etwas übergewichtigen Ersatz-Ninjas von
Akira Tosawa heißt er.
Von Akira Tosawa sich ausgeliehen hat. Also wahrscheinlich die die älteren, etwas mehr Bier getrunkenen Vettern von Akiras Ninjas. Ja, denn irgendwann war Strowman gefesselt an einen Stuhl. Ich glaube, das war auch das erste Mal, wo wir den Bray gesehen haben. In seinem alten Outfit. Und ab da wurde es dann noch absurder. Also von Braun Strowman hat eindeutig Halluzinationen, in der er eine Sister Abigail sieht, die Alexa Bliss ist, also zumindest habe ich es als Sister Abigail interpretiert, und die ihm da so nach dem Motto, hey, wir waren eigentlich eben immer füreinander bestimmt, so wo man auch Rückblicke auf das, Gott, wie hieß denn das, Mixed Match Challenge,
richtig. Was übrigens auch total überragend war. Da war ich sehr großer Fan. Darum fand ich immerhin die Anspielung ganz cool darauf.
Ja, wo die beiden Team waren. Und man immer, auch wenn es später mal bei SmackDown irgendwie Segmente mit den beiden gab, immer so das Gefühl hatte schon durchaus, dass da Strowman vielleicht auch immer so ein bisschen am Flirten gewesen ist. Fand ich eine nette Anspielung, die aber auch wieder die Hälfte gefühlt nicht verstanden hat. Also wie oft ich irgendwo was gelesen hatte, was hat das jetzt mit Alexa Bliss zu tun? Wo ich auch so gedacht habe, boah, Alter. Und ihr fragt euch, warum die WWE keine groß ausladenden, komplizierteren Storylines hat. weil ihr nicht mal von 2 bis 3 Uhr nachmittags denken könnt. Was ich ein bisschen irgendwann gab es eine, ja, irgendeine große Würgeschlange. Wir nennen sie jetzt mal Anaconda. Was ich unrealistisch fand, die hat ihn gebissen und danach hatte er gefühlt so ein bisschen Halluzinationen. Nur wissen wir ja, Anacondas oder was auch immer es für eine große Würgeschlange war, sind halt Würgeschlangen. Die sind eigentlich nicht giftig. Die können zwar zubeißen, das tut mit Sicherheit auch weh, aber ja. Das waren auch mal so die Effekte, die die Schlange auf ihn hatte, hätte sie eigentlich nicht haben sollen. Also da hätte sie ihn eher ein bisschen am Hals würgen müssen, dass er ein bisschen wenig Sauerstoff abgekriegt hat und dann in Halluzinationen verfällt. Ja, und irgendwann landen sie dann auch im Sumpf und dann wird sich ein bisschen unter Wasser gedrückt und kurz denkt man so, oh, jetzt haben wir gleich Bourne's Sturm in Wasserleiche. Ja, und dann zwischendurch wurde Bray von Sturm niedergeschlagen, in ein Boot gepackt und dann hat er das Boot, ohne dass da wer drinne saß und das gelenkt hat, weggeschickt. Das Boot kommt wieder, aber keiner ist drinne. Ja, also das war kompletter B-Movie Horror-Ding-Zeug. Also eigentlich hat noch gefehlt, dass zwischendurch mal das hat mich erinnert mit der mit dem Boot. Ich weiß nicht, wer das den erste, das ist glaube ich der erste, jetzt muss ich aufpassen, nicht welche Serie ist es mit Jason? Ist das Freitag der 13.?
Ja.
Ich glaube, im ersten Film ist es, wo am Ende jemand in einem Boot sitzt. Eigentlich ist, man denkt, Jason ist tot. Und dann kommt er von hinten aus dem Wasser und zerrt denjenigen, der da im Boot sitzt, ins Wasser. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, in welchem das war. Aber irgendwie, die Szene hat mir noch fast gefehlt und irgendwo hat mir noch das Swamp-Monster gefehlt. Das wären so zwei Horror-Film-Klischees gewesen, die ich gern noch gehabt hätte. Also ich hätte da noch ein bisschen mehr Kreativität reinstecken können. Ich hätte noch ein paar absurde Ideen gehabt. Wobei die WWE schon ein paar absurde Ideen hatte, auf die ich jetzt wahrscheinlich nicht gekommen wäre.
Das Swamp Monster Among Men.
Ja. Dass das Match jetzt nicht bei jedem ankommt, ist mir klar. Ich hatte meinen Spaß mit. Dass das über 15 Minuten waren, ist mir nicht so vorgekommen. Stimmt, fällt mir gerade ein, zwischendurch hat noch ein Typ gebrannt. Warum nicht? Einfach mal so einen Typen in Flammen gesteckt. Ja, also es war sehr, sehr viel drin, es ist sehr, sehr viel passiert. Ich hatte meinen Spaß mit. Ich bin einer von denen, der den Swarm Fight gut fand, der unterhalten wurde. Für mich wurde das eh bedient in WWE. Ja, es war natürlich kein Wrestling-Match, aber who cares? Ich nicht. Ich will Unterhaltung, ich wurde unterhalten. Von mir gibt es für den Swarmfight 2 Daumen hoch. Bevor wir zu Leo kommen, lassen wir mal den Stefan vielleicht noch positive Sachen sagen. Ich habe so das Gefühl, Leo könnte dann eher so die Kurve abwärts sein.
Wie immer im Podcast. es war nicht im Sumpf der Kampf, sondern auf den Hardy Compound, weil es war der See der Reinkarnation, weil ja Bray Wyatt dann als Fiend rauskam und als er in einem Wasser war und das Boot war er, wie heißt es, Skarsgård wie hieß es damals? Delete or Decay oder wie auch immer, die ganzen hießen.
Final Deletion
und das dritte war irgendwie Tag Team. Egal. Ich habe es zwar gesehen, aber ich weiß nicht, ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Und ja, es war halt sehr, sehr, sehr viel Clusterfuck dabei. Und es ist wieder sowas, entweder es gefällt dir oder du hast es. Es gibt eigentlich nichts dazwischen. Ich sehe hier beim SummerSlam, dass halt Bray den Titel wieder gewinnt und dass Strowman als Heel, der jetzt auch schon verändert ist, zu Raw geht und dann gegen Drew geht. So sehe ich jetzt das im Prinzip, weil jeder, den Fiend behandelt hat, hat seine Einstellung mehr oder weniger geändert. Und ja, Braun Strowman wirkt auch wieder sehr heelischer, hat zerzauste Haare wieder, hat die Schläfen wieder nicht mehr ausrasiert, sondern auch da wieder Haare und Latz, so kleine Dinge. Also ich könnte mir vorstellen, dass es funktioniert. Ja, das mit Alexa Bliss fand ich super, weil immer, ich glaube, du hast ja gesagt, es wird sich immer beschwert, dass bei der WWE alles, was vor 2 Monaten war, ist schon wieder vergessen und zählt gar nicht mehr. Es hat nie stattgefunden. Und jetzt machen sie was, das, Leo, waren das 3 Jahre, oder? 2 Jahre. Wann warst du in USA mit der Mixed Match?
Ja, ich überlege gerade, das war im Februar 2018.
Ja, also 2 Jahre, knapp 2,5 Jahre und dann bringen sie das wieder und ich finde es eigentlich gut, dass sie sowas mal aufgreifen. Und ja, man kann damit spielen. Und ich hatte meinen Spaß dabei, fand es aber nicht so gut wie andere Segmente. Also ans Firefly Funhouse kommt es für mich nicht dran. Fand jetzt ich. Aber es ist auch Geschmackssache. Sicher so kleine Sachen. Ich hätte noch gerne irgendwo einen Alligator noch gesehen oder sowas. Und wie gesagt, das mit Skinner wäre auch lustig gewesen. Das nur als kleiner Fun Fact, so wie beim Money in the Bank Match mit Brother Love und so weiter. Sowas hätte ich auch gerne gesehen. Aber ja, das ist halt Jammern auf höchstem Niveau. Und wie gesagt, entweder es gefällt einem oder wie Leo wahrscheinlich, gefällt es einem nicht.
Ja, das ist gar nicht so das Ding. Also ich habe da eigentlich eher so die Meinung dazu, dass sie, finde ich, aufpassen müssen, dass sie es einfach nicht zu inflationär verwenden. Also das ist so für mich das Ding. Weil, ich wie gesagt, ich finde ja das prinzipiell cool und ich fand es auch damals sehr cool, die Matches. Bloß, das ist halt, finde ich, die einzige Gefahr dahinter, dass das halt zu häufig wird. Ich meine, es passt zu dem Charakter und drum finde ich das auch völlig in Ordnung und ich finde es cool und ich schaue mir sowas, ehrlich gesagt, lieber an als 15 Minuten Bayley. Ich kann natürlich auch, aber das sind wir uns ja alle einig, dass einem absoluten Wrestling-Fan das halt überhaupt nicht gefällt, aber das ist auch schön und gut und das soll dann so sein, dann guckt das halt nicht. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist so die einzige Gefahr so ein bisschen da dran, dass man jetzt sagt, okay, SummerSlam kommen da wieder 2 so Dinger mindestens. Da muss man halt mal gucken. Aber ansonsten, ich finde ja dieses Abgedrehte und ich finde es ja eigentlich ganz geil. Ich fand es schon das letzte Mal geil und ich fand es auch da wieder geil. Also ich fand es geiler als 80% des Restes mir da anzuschauen, weil ich halt einfach sehr viel bei dem Pay-Per-View als echt langweilig und irrelevant empfunden habe. Und darüber wird wenigstens diskutiert. Genauso wie das Eye for an Eye. Du wirst dich immer dran erinnern, ey, was war vor 2 Jahren da Extreme Rules? Dann werde ich mich an dieses absolut hässliche Logo erinnern und das Eye for an Eye Match. Von dem her, das wäre so mein Fazit. Einfach da aufpassen, dass das nicht irgendwie so, keine Ahnung. Wobei, wie gesagt, es passt zu dem Charakter und dann lasst das doch machen. Und wie, es ist ja immer das Schöne, wenn es halt nicht interessiert, der muss ja nicht anschauen. Also, ich bin jetzt gerade auch wieder weit davon weg, mir halt jede Raw oder SmackDown anzuschauen, weil halt einfach, ja, mir das System fehlt und andere Sachen fehlen. Aber das ist so mein Fazit dazu.
Ja, ich habe schon ein paar Mal gesagt, ich bin mir sicher, sobald wieder Leute in die Arenen dürfen, wird es mit dem Cinematic Matches vielleicht 1-2 Mal im Jahr noch passieren. Und jetzt ist halt, für mich ist es eine willkommene Abwechslung. Weil, wenn ich jetzt daheim sitze auf der Couch oder so, dann ist es mir egal, ob das im Ring ist oder ob das irgendwo im Sumpf ist oder im Kopf von Bray Wyatt mit Firefly Funhouse, das ist mir prinzipiell egal. Aber wenn ich live vor Ort bin, dann will ich halt nicht, was weiß ich, eine halbe Stunde nur auf den Fernseher schauen und irgendwas ja, da im Fernsehen sehen, wenn ich live bin. Da hätte ich daheim bleiben auch können. Darum wird es sich auch wieder ändern. Also das ist jetzt nicht, dass jetzt nur noch sowas kommt.
Sehe ich ähnlich. Also dass grundsätzlich das mit den Cinematic Matches auch, wenn wieder Publikum da ist, durchaus beibehalten und das ab und zu mal machen, glaube ich persönlich immer noch dran. Vielleicht nicht mehr so, wie sie es jetzt machen, wo sie, ich glaube eigentlich bei pro Pay-Per-View ein so ein Ding hatten. Beziehungsweise beim, ich überlege gerade, was beim letzten Pay-Per-View, wo es kein Match war, das als Cinematic-Match gelaufen ist.
Das war halt der Street Fight von den Street Profits und den Viking
ja,
Raiders, oder?
Ja, das war halt kein richtiges Match. Gut, der Main Event, Edge gegen Orton, war halt anders gefilmt und geschnitten, aber war halt kein Cinematic-Match für mich. Aber wie gesagt, sowas auch so eine Segmente halt wie das mit den Street Profits, dass du da halt mal so kleinere Filme mit reinmachst. Ich sag mal so, dass das funktionieren kann, auch denn mit Publikum, dass in einer Halle ist im Zweifel, weil ich weiß gar nicht, wie sie es bei Impact damals gemacht haben. Ob sie dann sozusagen halt die normalen Sachen gefilmt haben und das dann halt nur am Ende sozusagen rangepackt haben in der Aufzeichnung oder so mit den Hardy-Matches. Aber so wie man es jetzt zum Beispiel macht beim Pay-Per-View, dass das Match dann als letztes läuft und wer es sich halt angucken möchte auf dem Screen in der Halle, kann es machen. Wer halt schon gehen möchte, ne, kann halt gehen. Ich glaube, das ist was man denn durchaus machen kann. Das so als letztes. Wenn vorher halt, wie jetzt hier beim Swamp Fight, klar vorher gesagt wird, das findet halt nicht in der Halle statt, kann sich auch keiner hinterher drüber beschweren, dass das Match da nicht gesehen hat in der Halle. Nur halt mittendrin wird es dann halt schwierig, wenn da auf einmal so eine 15-Minuten-Pause ist. Ja, ansonsten können wir ja zum Fazit für den Pay-Per-View kommen. Erstmal würde ich positiv festhalten, es war mal wieder ein eher kürzerer Pay-Per-View mit knapp 2,5 Stunden. Natürlich auch dem geschuldet, dass dann das US-Title-Match ausgefallen ist. Aber das ist jetzt, selbst mit dem US-Title-Match wäre es wahrscheinlich noch deutlich unter der 3-Stunden-Marke geblieben. Das ist alles voll im grünen Bereich, wo selbst unser Sven einen Daumen nach oben für geben würde, der ja auch die kürzeren Shows bevorzugt. Das ist auf jeden Fall was man sagen kann aktuell. Und sowieso eigentlich was die WWE und auch andere Ligen durchaus ganz gut hinkriegen, dass die Matches von der Länge her eigentlich immer noch so sind, dass halt auch ohne Publikum es funktioniert. So diese richtig langen, epischen Matches funktionieren halt ohne Publikum deutlich schlechter, weil du halt gewisse Story-Sachen in den Matches halt nicht rüberbringen kannst ohne Zuschauer. Wenn sie so die Aufbauphase vom Face, wo das Publikum sozusagen hinter ihm steht und alles sowas, das kannst du halt nicht machen. Dadurch fallen halt manche Matches dann auch kürzer aus. Das ist halt auch dann ganz gut so. Da muss ich halt sagen, dass Asuka gegen Sasha Banks dann fast 20 Minuten geht. Ist da schon fast eine Überraschung, dass das denn so lange ist. Ansonsten ist man da immer so, auch bei Raw, wo man trotzdem nur noch gute, längere Matches hat, ist man aber immer so im 10 bis 15 Minuten Bereich und das ist dann auch vollkommen ausreichend. Da brauchst halt keinen New Japan 40 Minuten Main Event. Gut, den braucht es eh nicht, sagen wir mal ehrlich. Selbst mit Publikum, weißt du, da brauchst du eigentlich immer erst nach der Hälfte des Matches oder nach 10, 20 Minuten brauchst du eigentlich erst einschalten. Vorher hast du wahrscheinlich eh nicht groß was verpasst. Ja. Fazit und Wertung auf die Show. Leo, möchtest du vielleicht anfangen?
Ja, ich finde es irgendwie total schwierig, so ein Fazit zu ziehen. Irgendwie, ich finde, es deckt nur ganz viele aktuelle generelle Probleme der WWE bei mir auf, dass jetzt ist es halt schon so lange ohne Fans, es wird noch sehr lange ohne Fans sein und mir fehlt es halt schon extrem und mal so, es ist aktuell so, wenn ich jetzt nicht für den Podcast das angeschaut hätte, hätte ich es nicht angeschaut. Genauso wie Raw oder SmackDown. Dann lese ich das und gucke mir vielleicht so ein paar Highlight-Videos an, aber irgendwie,
es scheint ja durchaus ein gewisser Teil der Wrestling-Fans aktuell mit abzudecken, sozusagen.
Wenn man sich so ich sage auch gar nicht, dass es wirklich jetzt so an der WWE komplett nur liegt. Es ist einfach die ganze Situation. Und das ist auch einfach der Sommer vielleicht auch. Keine Ahnung, da habe ich einfach Besseres zu tun, als mich da hinzuhocken und mir das 3 Stunden anzuschauen. Und eigentlich interessiert mich nur davon extrem viel, nur so semi. Wenn du dir wieder so das Internet durchliest, ist ja wieder die Meinung vernichtend. Ich würde jetzt da nicht mitgehen, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, also da ist eigentlich nichts dabei gewesen. Das iPhone-iMatch, das ist eigentlich meiner Ansicht nach noch negativ. Da ist nichts dabei gewesen, was mich wirklich irgendwie so nachhaltig beeindruckt, abgeholt oder sonstiges hätte. Und ich habe das Gefühl, die WWE kämpft gerade mit so vielen Baustellen. Und ich weiß auch nicht. Mir fehlt auch irgendwie, das ist so lustig, mir fehlt auch irgendwie so ein bisschen die, in Anführungszeichen, Star-Power, die für mich nicht so da ist. Oder bei den, ich meine ganz ehrlich, wenn ich wirklich mein bestes Moment des Abends nehmen würde, würde ich MVP nehmen, weil ich mich einfach sau gefreut habe, den zu sehen, wie er so redet und so. Ja, von dem her ist es für mich gerade, glaube ich, aktuell auch sehr schwer, ein Fazit zu sehen. Und wie du schon gesagt hast, so geht, glaube ich, vielen anderen auch, weil man weiß ja, okay, es ist einfach nicht alles normal. Da kann die WWE auch gar nichts dafür. Und es zieht sich einfach teilweise so ein bisschen. Ich gebe dem Ganzen eine 6 von 10, weil ich nicht zu unfair in beide Richtungen gehen will. Genau. Und das ist eigentlich so mein Fazit zu dem Ganzen.
Kann ich durchaus auch nachvollziehen. Was du gerade gesagt hast mit den Stars, das ist halt auch wieder so ein Ding. Es gibt eigentlich Leute, die ich durchaus als Stars bezeichnen würde. Klar, nicht auf dem Level von Steve Austin, The Rock und John Cena. Aber die hast du halt auch seltener. Da wäre halt am ehesten wahrscheinlich Reigns theoretisch jemand. Aktuell, weil die Kritik lese ich halt öfters, dass die WWE keine Stars kreiert. Ich würde eher sagen, die WWE hat aus früher ein bisschen was gelernt und verteilt das aktuell auf deutlich mehr Schultern. Aber hier haben wir halt wieder das Problem, aktuell ohne Zuschauer in den Hallen ist es halt auch schwierig festzustellen, wer kommt jetzt gut an. Ich sag mal so, der Push von McIntyre, wenn jetzt beim Rumble keine Zuschauer gewesen wären, weiß ich nicht, ob hätte ich jetzt nicht sagen können, kommt das jetzt bei den Leuten gut an, der Rumble-Sieg von McIntyre oder nicht. Das ist halt bei vielen Leuten halt aktuell so. Zum Beispiel Lashley als Heel, der um den World Title antritt mit MVP als Manager, hat das aktuell vielleicht Potenzial für Heel der Company oder nicht? Ohne die Zuschauer in der Halle ist das teilweise echt schwer zu sagen. Und da ist es im Moment auch schwierig, denn Leute sozusagen in neue Positionen zu hieven, weiter nach oben. Dadurch bleiben halt aktuell auch viele, ich sag mal, auf ihrem Niveau. Und da muss man halt auch sehen, wie man es denn macht. Weil nach was bewertest du es jetzt aktuell? Merchandise-Verkäufe, Hausshows, hast du alles nicht so? Also vor allem die Merchandise-Verkäufe halt bei den Live-Shows. du hast halt bei Raw SmackDown keine Leute. Ne? Woran machst du jetzt fest, wer zieht, wer nicht? An den TV-Quoten kannst du das auch nicht wirklich, weil ne, wenn da jetzt XY, sag ich mal, rauskommt und ein Segment hat, außer es ist halt vorher in der Show klar angekündigt, hey, in der letzten halben Stunde wird halt XY zu sehen sein. Und du siehst dann halt, schalten dafür die Leute ein, aus, beziehungsweise oder zumindest bleiben dran oder sowas, hast du halt überhaupt keine Anhaltspunkte. Und das macht es im Moment auch richtig schwierig, da für die Abwechslung sozusagen zu sorgen, neue Leute vielleicht weiter hochzuziehen. Alles eine schwierige Situation. Wertungstechnisch kann ich halt sagen, ich fand jetzt kein Match schlecht. Mir hat die Show durchgängig gefallen. Hat ja vorhin schon mal gesagt, nach Extreme Rules habe ich mir noch Slammiversary angeguckt. Ich hatte 5 Stunden gutes Wrestling. Das sind sogar fast 6 gewesen. Ich hatte war durchgängig durch beide Shows gut unterhalten. Also wer Slammiversary noch nicht gesehen hat, kann man durchaus machen. Ich habe es über Fight TV geguckt. Stream lief einwandfrei. Kann ich durchaus empfehlen. Das, was mich halt am ehesten ich auf die Negativseite packe, ist halt das Ende von Asuka gegen Sasha Banks und dass Sasha halt auch während des Matches immer mal wieder Unsauberkeiten drin hatte, wo ich so gedacht habe, oh, das hat mich ab und zu mal so rausgeholt. Ansonsten, der Opener war gut, das WWE-Titelmatch hat mir sehr gut gefallen. Die Damen-Matches waren okay. Eye for an Eye bis halt, ich sag mal, die letzten 2-3 Minuten, wo es dann halt nur noch ums Auge ging, war das halt auch ein mindestens ordentliches Hardcore-Match. Und ja, beim Swarmfight hatte ich halt richtig meinen Spaß mit. Und ja, am Ende 2,5 Stunden, die ich so weggeguckt habe, gut unterhalten wurde, dann sind wir halt wieder bei meiner Standardwertung, dann sind wir halt wieder bei 8 Punkten. Ich habe mich nirgendwo gelangweilt, ich wollte nirgendwo vorspulen. Ich habe es am Stück weggeguckt, hatte meinen Spaß dabei. Also das sind halt bei mir die Standardwertung 8. Ja. Stefan, du wahrscheinlich in eine ähnliche Richtung. Also eher ja. Bei mir als bei Leo.
Ja, mit Sicherheit. Also bei mir ist auch immer die 8, immer die normale. Ich ziehe ein bisschen ab, weil ich gesagt, es war halt nicht so gut wie die letzte Veranstaltung. Ich schaue es gerade, Backlash hatte ich 8,5. Und das war es halt nicht. Man kann viele Sachen besser machen, aber ist halt momentan auch die Situation und es kann einfach momentan so nicht jedem gefallen. Ist einfach so. Wir haben ja auch immer die Diskussion gehabt im Clubhaus, mit Zuschauer, ohne Zuschauer, Fußball, ist es interessant, ist es schön und so weiter. Ist entweder, ja, entweder gefällt es einem oder gefällt es ja nicht, da kann man jetzt nichts machen. Und ja, ich gebe hier 7,5 Punkte und ja, du wirst wahrscheinlich nicht der beste Event des Jahres werden, mit Sicherheit nicht, aber wenn man nicht gerade Rey Mysterio ist, kann man schon mal ein Auge riskieren.
Ja. Da kann man mal ein Auge drauf werfen auf die Show. Ja.
Also ich bin nicht bei Seth Rollins und fand's zum Kotzen, sagen wir so. So, alle schlechten Gags untergebracht. Jetzt bin ich fertig.
Ja, wenn wir uns die Wertung bei anderen Seiten so angucken, ist das irgendwo zwischen man kann festhalten, Genickbruch. Und naja, gut, Moonsault, da brauchen wir eh nicht drüber reden, die finden eh immer alles scheiße. Außer es heißt AEW, dann ist immer der beste Shit aller Zeiten. Bei Genickbruch sind wir aktuell bei einer 4,4 aufgerundet. Und das finde ich ein bisschen interessant. Da haben wir aktuell 75%, die eine 4 oder schlechter geben. Und bei Cage Match gibt über die Hälfte eine 6 oder besser. Also und bei Cage Match war das Verhältnis von besseren Noten zu schlechteren Noten, wenn du das bei denen sozusagen aufteilst in die bessere Hälfte und die schlechtere Hälfte, am Montag noch deutlich mehr in Richtung bessere Hälfte, also erst so Richtung Dienstag und auch heute sind dann eher so die Leute dazugekommen, die das ein bisschen schlechter fanden und dann meistens auch so im 5-6-Punkte-Bereich waren. Vorher war sozusagen die Glockenkurve noch deutlicher in Richtung 7-8 Punkte. Da sind wir aktuell bei einer offiziellen Gesamtwertung von 6,01. Wo wir halt, wie gesagt, also fast gleiche Anteile 8er und 7er Punkte, 6er und 5er ein Stück weniger und nach unten hin haben wir halt fast alles mit bei ein paar 4er, ein paar 3er, ein paar 2er, kein 1er und 2 Nuller. Ja. Aber dass die Show halt kein Ausfall war und wenn ich hier teilweise gelesen habe, dass irgendwer gesagt hat, Heroes of Wrestling war eine bessere Wrestling-Show. Finde ich eine mutige Aussage, sagen wir es mal so. Wenn man sich so die Match-Guide-Ratings anguckt, dann hast du auch, der Opener ist bei einer 6-7, Raw Damen-Titel-Match und WWE-Titel-Match ist aufgerundet bei einer 7,5, I4&I ist bei einer 6,5, Bayley gegen Nikki Cross ist auch noch im positiven Bereich mit einer 5,3. Gut, der Swamp-Fight ist bei ein bisschen unter 5, aber da haben wir ja auch gesagt, das ist halt entweder du findest es gut oder du findest es halt richtig scheiße. Und das ist halt dann auch zu erwarten durchaus gewesen. Also so einen wirklichen Komplettausfall gab es halt da auch nicht und ja, ich glaube, so irgendwo zwischen Leo und mir wird da wahrscheinlich auch so die Wahrheit liegen von so den meisten Leuten am Ende des Tages.
Also liegt sie quasi bei Stefan.
Tja. Wahrscheinlich so. Eher so in die Richtung Stefan. Wir sind so das obere und das untere Ende der, ich sag mal, realistischen Spektrums. Ne? Ja, unter 2 Stunden geblieben. Leo, ich hoffe, du schaffst noch zu zu deinem Grillabend. Sonst hätte ich
doch schon längst gejammert.
Mit Happy End.
Das glaube ich nicht. Da gab es nämlich vor einer halben Stunde mal eine kurze Diskussion. Jetzt bin ich mir da nicht mehr so sicher. Naja, egal.
Ja. Ah ja, gut, ich weiß gar nicht. Haben Massageläden wieder auf, dann kann er das Happy End hin. Aber ich weiß gar nicht, ob da aktuell Hand angelegt werden darf. Beziehungsweise wahrscheinlich ist es wieder von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Ja, machen wir noch kurz die Werbung. Ihr wisst ja, wo ihr uns eigentlich findet. Wrestling-talk.de ist unsere Webseite. Da findet ihr eigentlich alles, was ihr braucht. Twitter, Facebook, YouTube, alle Links dazu findet ihr auch auf unserer Webseite. Wenn ihr uns Kommentare schreibt, idealerweise bei YouTube, weil man es da halt besser nachvollziehen kann und auch im Gegensatz zu Facebook halt, dass die Beiträge dann halt nicht irgendwo nach 2-3 Wochen im Nirvana verschwunden sind und eigentlich nicht mehr nachvollziehbar sind, beziehungsweise sich nicht mehr so gut nachgucken lassen. Ja, letzte Woche New Japan Dominion mit der großen Kontroverse im Main Event, beziehungsweise schon im Main Event vom New Japan Cup Finale, die sich dann ja auch auf den Main Event von Dominion ausgewirkt hat. Da haben Sven, Alex und ich drüber geredet. Müsstet ihr eigentlich aktuell überall hören können, wo man uns so hören kann. Ja, wie gesagt, nächste Woche dann Slammiversary mit Sven und Nicole. Und ja, ich sag mal so, ne, auch wenn es nicht offiziell ist, ab und zu hört man uns auch im August. Bis dann irgendwann die offizielle Pause offiziell beendet wird und wir dann wieder offizielle Podcasts machen und es dann irgendwann mit der 1001 offiziell weitergeht. Ja. Bis dahin oder zwischendrin, nicht nur wir drei, sondern auch der Rest, der gerade nicht hier ist, sagt bestimmt auch bis zum nächsten Mal. Ne? Unser Archiv ist groß. Euch wird schon nicht langweilig werden. Da glauben wir dran. Tschüss. Man hört sich beim nächsten Mal.